Läuft?
Tja, läuft.
Da. Endlich mal wieder ein Geek-Stammtisch.
Ich weiß gar nicht, wie, das ist jetzt schon ein paar Wochen wieder her, ne?
Ja, das letzte Gespräch war mit Stefan, da waren wir auch außer Haus. Jetzt sind wir zwar wieder bei uns, aber trotzdem irgendwie außer Haus.
Der Gast ist außer Haus.
Genau, der Gast ist außer Haus. Ja, wir sind hier beim Geek-Stammtisch, Folge 33. Getränke haben alle. Basti ist dabei.
Genau, der Dirk auch.
Und der Florian aus Boston dazu geschaltet. Hallo Florian.
Hey Leute.
Hallo. Ich mag kurz für die Ruhe sorgen hier in der Bar.
Ja, so.
So, geht sich ein bisschen leichter. Dann.
Genau. Ja, genau. Hi Flo, du ein Gespräch, das erste Mal, ne? Per Skype.
Ja, Weltpremiere.
Genau, Weltpremiere beim Geekstammtisch über den ölen großen Teich in Boston. Bei dir ist es früh, ne? Bist gerade aufgestanden.
Ach, in der Früh ist es jetzt gerade.
Ja, oh, gut. Ja, vielen Dank.
Das geht schon, ich bin ein bisschen früher stehe, also ich habe da kein Problem.
Alles klar, sehr gut, sehr gut. Ja, Flo, erzähl doch mal kurz was zu dir. Warum bist du hier?
Weil ihr mich eingeladen habt, wahrscheinlich, weil wir euch mit Sticker bestochen haben.
Ja, das könnte sein.
Ja, ich bin CTO und einer der Gründer von CodeChip. Bei CodeChip machen wir also Continuous Deployment Service. Das heißt, unser Ziel ist es, Software-Teams produktiver zu machen. Und wir haben einfach für uns, aber auch bei anderen Teams gesehen, dass es sehr hilfreich ist, wenn man diesen ganzen Continuous Integration, automatisiertes Testen, aber dann automatisiertes Deployment-Prozess einfach hat in jedem Team.
Ja.
Für viele Teams ist es aber einfach extrem schwierig aufzusetzen. Es ist mühsam, es ist viel Zeit, die reinfließen muss. Aber gleichzeitig ist es für jedes Team fast dasselbe. Es ist, überschneidet sich sehr, 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 sehr stark. Die Spezialitäten, die Teams brauchen, sind oft sehr klein.
Ja.
Das heißt, es bietet sich halt anders einfach, als einen Service anzubieten.
Ja, also und den einen oder anderen Jenkins haben wir ja auch schon mal aufgesetzt, ne?
Genau, aber das so als Service zu haben, ist dann schon sehr, sehr praktisch auf jeden Fall.
Definitiv.
Wie lange gibt es euch? Wann,
also wir haben angefangen im Oktober 2010 haben wir die erste Domain, das war damals noch railsonfire.com, sehr Rails fokussiert haben wir begonnen halt, weil Ruby Community halt unserer Meinung nach da als erstes aufspringen wird, wie sich herausgestellt hat, stimmt das auch.
Ja.
Und also die Idee ist so 2010 entstanden. Dann gab es mal einen Prototypen, den ich gebaut habe. Der ist am 5. Mai 2011 online gegangen.
Ja.
Und seitdem ist das Produkt quasi online. War dann so 1,5 Jahre lang einfach nur neben der Uni im Endeffekt. Ist es gelaufen. Und also wir haben zu dritt gegründet mit Manuel und Mo. Also Moritz sind meine zwei Mitgründer. Der Manuel hat einen Werbeakademie- bzw. Design, Grafikdesign-Background.
Ja.
Da mir von Anfang an wichtig war, dass Developer-Produkte was gleich schauen sollen und sollen benutzbar sein.
Ja.
Und ich kein Designer bin, das heißt, ich werde sie nicht UX nicht gut machen können. Ich brauche da jemanden, der das machen kann.
Das Problem kennen wir auch.
Ja, ja, bekannt.
Ja. Und ich, also, es liegt doch einfach nicht an mir. Ich wollte mich aufs Backend konzentrieren und bin da sehr, sehr happy mit Manuel. Also der macht jetzt mehr Marketing bei uns im Team und wir haben jetzt andere Designer noch dabei. Aber das war von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass wir einfach ein Produkt haben, weil eben, also die Idee heraus ist auch entstanden, weil halt Jenkins zum nächsten Mal in der nächsten Firma aufgesetzt und die UX von Jenkins lässt ein bisschen zu wünschen übrig.
Definitiv.
Weil es halt einfach aus einer anderen Welt, es kommt halt nicht aus dieser Service-Welt und nicht aus dieser kundenorientierten oder userorientierten Service-Welt irgendwie, wie halt ein GitHub, ein Heroku oder halt eben CodeChip. Und ja, da ist entstanden, also 2011, wir haben dann so kurz vor Sommer 2012, haben wir gesagt, okay, das zieht an, der ganze Markt zieht an. Wir wollen das jetzt Vollzeit machen.
Ja.
Haben im Endeffekt dann Studien hingeschmissen, alles andere hingeschmissen und uns Vollzeit darauf fokussiert, sind dann Ende des Jahres nach Berlin, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen die Plattform einfach neu bauen.
Ja.
Und voller Fokus und zusammengewohnt und alles gemeinsam gemacht. Dann war in Berlin, was sehr geile Stadt war, sehr geile Zeit war auch. Und dann ist es weitergegangen nach Boston. Also wir haben dann das Angebot bekommen, dass wir in Boston eben am Techstars so ein Startup-Accelerator-Programm machen.
Ach cool.
Und haben das jetzt in Boston gemacht letztes Jahr und sind seit letztem Jahr, also das Hauptquartier ist in Boston, haben jetzt Anfang des Jahres nochmal eine Finanzierungsrunde aufgestellt, hier in Boston auch, und wachsen jetzt unser Team, also in Wien und in Boston und im Service. Und, ja.
Mit wie vielen Leuten seid ihr da jetzt mittlerweile?
Also derzeit sind wir 11 Leute. Nicht der größte Teil davon Vollzeit, ein bisschen Freelancer dabei, aber für bestimmte Sachen, aber eigentlich 11 Leute und ja, wollen auf 20 Leute bis zum Ende des Jahres Minimum wachsen. Also da ist jetzt einiges dran.
Cool.
Wir heiern übrigens, falls es irgendwer interessiert.
Ja, nur in Boston oder auch remote von Wien aus? Oder
Wien,
egal.
Wien und Boston. Wir haben zwei Offices in Wien und Boston.
Okay.
Das ist für uns mehr dazu zu nehmen. Es wird halt immer schwieriger. Wir sind einfach noch zu klein, dass wir wirklich noch Remote-Leute dazu nehmen können. Ja. Ist noch ein bisschen zu früh. Früher oder später wird nicht viel anderes übrig bleiben, weil die besten Leute sitzen halt nicht nur in Wien oder in Boston.
Ja. Ja.
Wir passen nur sehr, sehr, sehr darauf auf, dass wir das Team nicht überstrapazieren. Und ja, da kann es halt remote, das kann auch schnell. Und das bringt halt bei beiden Seiten nichts. Ja, wenn man halt super Leute, die remote dazu nimmt, aber dann funktioniert es einfach nicht. Wenn es zu früh ist, dann ist es einfach zu früh. Dann muss man einfach dann doch schauen, wann der richtige Zeitpunkt da ist.
Ja, ja, das ist richtig. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Werdegang. Irgendwie von Wien nach Berlin, jetzt Boston. Spannende.
Ja, war ganz lustig, ja.
Also nächste Steigerung ist eigentlich Köln, aber ansonsten
ja, wüsste ich ja,
jetzt
genau,
nicht mehr, was man da
ja,
jetzt noch...
hätte eigentlich dazwischen sein sollen.
Ja, ja, naja. Also als ich CodeChip, also vor unserem Kontakt, hatte ich damit auch schon mal Kontakt, lustigerweise über verschiedene Tutorials, also irgendwie habe echt ohne Ende Blogposts zu allen möglichen Sachen, die gar nicht mal direkt mit CodeChip zu tun haben, sondern die einfach grundsätzlich Sachen erklären. Da habe ich da euch das erste Mal entdeckt und dann haben wir aktuell und hier in Köln gibt es so ein Hacken In, heißt das. Es ist irgendwie so ein Eventkalender für Nerds im Grunde, also da werden halt die ganzen Sachen eingetragen und das läuft jetzt auch über CodeChip. Ist uns sehr positiv aufgefallen, was du eben schon meinst mit Usability, wie man im Grunde da durchgeführt wird. Man legt das irgendwie an und dann wird einem der erste Build, der darf irgendwie nochmal scheitern, weil hast ja gerade erst angefangen. Wenn das dann durch ist, willst du nicht mehr deployen und so, alles sehr, sehr easy. War das von Anfang an extrem wichtig, dass das so ist?
Ja, auf jeden Fall. Also wichtig von Anfang an, ist immer auch eine Ressourcenfrage. Also es war von Anfang an sehr wichtig, dass einfach dieses, man kommt rein in dieses Wow-Erlebnis irgendwie, das halt viel so bei Produkten einfach, man kommt rein, man macht was und nach 3 Minuten hat man irgendwie, wow, das war's schon, das ist fertig und ich bin fertig quasi und ich kann wieder meine Arbeit machen.
Ja.
Das ist uns extrem wichtig, dass man einfach von Anfang an eben genau dieses Gefühl, was du gesagt hast, ja, und dann magst du jetzt deployen und alles ist fertig konfiguriert und man schaut auf die Uhr und denkt sich eigentlich, hey, das ging aber schnell, ja, was muss ich da jetzt wirklich nicht mehr machen? Und das war von Anfang an sehr, sehr wichtig. Das ist einfach das ganze Onboarding. Wenn Leute einfach sich anmelden und probieren, dass wir sie wirklich schön durchführen, dass sie wissen, okay, was ist der nächste Schritt und sie nicht einfach quasi hinstellen und sagen so, macht's mal, findet's mal raus, wie das System funktioniert.
Ja? Lies die Doku.
Genau.
Also read the fucking manual ist halt beim Service, das kann man vielleicht beim Tool machen, aber beim Service finde ich es nicht der richtige Ansatz. Finde es auch bei Tools teilweise fragwürdig. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder CodeChip in- und auswendig kennt, so wie wir. Das heißt, wir müssen die Leute langsam einführen. Klar, es ist auch viel besseres Business, aber es macht auch die Leute einfach, es funktioniert.
So, das war, Skype ist kurz weg.
Mhm.
Es geht gleich weiter.
Ich glaube, das ist sogar, ich fürchte, das ist sogar unser Internet, das gerade
kurz ging. Nein, unser Internet.
Wähl den Flow einfach nochmal an.
Genau, ausgerechnet jetzt bricht das Internet
aber auf, ne? Aber prinzipiell ist das eigentlich schon ganz cool. Also so einen sehr starken Guide direkt zu haben, wenn du das Produkt halt zum ersten Mal benutzt oder zum ersten Mal irgendwelche Aktionen auf einem Produkt halt ausführst.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Weil, da ist der Flo sehr wieder. Gut.
Ja, unser Internet ist kaputt gegangen.
Ah, okay.
Wahrscheinlich der Disconnect
genau.
Mitten am Tag.
Genau, ich sagte gerade eben nur, dass es halt einfach eine coole Sache ist, wenn man halt ein Produkt neu benutzt oder das erste Mal benutzt oder sogar also noch nicht mal das Produkt selber neu benutzt, sondern irgendwelche Features neu benutzt und dann halt dann irgendwie so ein bisschen mehr an die Hand genommen wird, um schrittchenweise zu erfahren, was es auch so für Möglichkeiten gibt. Ne? Also du hast halt auch viel bessere Möglichkeiten, das Produkt auch zu präsentieren. Ne? Nicht irgendwelche abgefahrenen Sachen, die musst du dann erstmal in der Doku irgendwo nachlesen oder so, sondern brauchst du noch das hier, vielleicht interessierst du dich noch dafür. Ist eigentlich immer eine ganz,
ganz nette Sache. Vor allen Dingen auch für Leute, die vielleicht gar nicht, die irgendwie gesagt bekommen haben, okay, das solltest du vielleicht mal ausprobieren, das kann deinen Prozess verbessern, aber die gar nicht genau wissen, was das eigentlich bedeutet, dieses Continuous Deployment und Testing und also da auch vielleicht rangeführt werden.
Ja.
Absolut. Und da ist vor allem auch die Screencasts, die ihr vorher angesprochen habt. Also alle möglichen Screencasts und Blogposts darüber. Also ich finde, das sollte sogar schon anfangen, bevor man die Leute wirklich ins Produkt reinholt, sondern dass man den Leuten einfach wirklich die Möglichkeit gibt, super simpel zu erfahren, was heißt es eigentlich, das Produkt zu verwenden,
ja.
Ohne dass ich es wirklich verwenden muss, sondern dass ich schaue mir ein 4-Minuten-Video an und schaue, okay, das macht Sinn, der hat das in 4 Minuten aufgesetzt. Das war jetzt nicht irgendwie große Trickserei, also ich schaffe das in den 4 Minuten auch. Und man sieht aber das Resultat, das dabei rauskommt. Das ist bei uns bei den Screencasts extrem wichtig. und die haben gute Views und kriegen immer wieder mal mit, dass Leute sich die einfach anschauen und dann verstehen auch, was das System eigentlich macht. Und wenn sie dann reinkommen, schon Bescheid wissen eigentlich, worum es geht, weil sie haben sich das Video angeschaut.
Ja.
Also das ist alles Sachen, ich finde, man muss die Leute wirklich, also eben bevor sie überhaupt noch sich anmelden, am besten schon an der Hand nehmen und ihnen zeigen, hey, oder Videos auf der Website und was auch immer man machen kann, dass sie so früh wie möglich das Wow-Erlebnis haben, dass sie verstehen, okay, so cool ist das, und auch quasi bevor sie überhaupt schon reinkommen, verstehen, was muss ich eigentlich als nächstes machen.
Ja, wollen wir vielleicht mal so durchgehen, was man so zu sehen bekommt oder was man so üblicherweise macht, um, keine Ahnung, so ein Projekt einzurichten, was so,
genau,
was da so passiert und
so erstmal aus User-Sicht und dann, was so im Hintergrund bei euch passiert.
Sehr gerne, ja. Grundsätzlich, also man meldet sich halt an über GitHub, Bitbucket oder einfach per E-Mail. Der erste Schritt ist dann einfach eben neues Projekt anlegen. Das heißt, man wählt im Endeffekt aus, ist es halt ein GitHub oder ein Bitbucket-Projekt, wählt sein Repository aus. Kriegt man einfach eine Liste von Namen an verschiedenen Repositories, die man halt hat, oder wo man Organizations, wo man dabei ist und so weiter. Trägt dann einfach ein seine Setup- und Test-Kommandos. Also wir haben halt einfach so Template-Commands. Wenn ich Rails auswähle, habe ich halt Bundle Install und Bundle Exec Rake oder Bundle oder RSpec oder was auch immer drinnen. Und sofern die passen, speichert man es und das war's. Sofern man sie editieren will, kann man sie halt editieren. Sind einfach Textfelder im Endeffekt. Also wir führen einfach jede pro Zeile einen Befehl und den führen wir einfach aus. Wenn der Exit-Status 0 ist, dann passt alles. Wenn der Exit-Status ungleich 0 ist, dann fehlt der Bild. Ja. Und wir schicken E-Mails und Notifications raus. Also relativ easy und so, wie man es halt einfach Unix-Standard-Tools.
Ich glaube, das macht auch irgendwie so jedes Bild-Tool, ne? Also
ja, genau.
So mehr oder weniger.
Sollte es hoffentlich, ja. Also, wenn nicht, wird es schwierig, ja. Also nicht nur bei uns, sondern generell, ja. Und damit kann man dann einfach mal ab dem Zeitpunkt, das sind einfach wirklich ein paar Klicks, ab dem Zeitpunkt, wenn man irgendwas in sein Repository reinschiebt, bekommen wir einen Aufruf von halt einem Webhook von GitHub oder Bitbucket. Und das war es im Endeffekt. Und auch für Deployment, wenn man das dann auch gleich aufsetzen mag, man wählt halt aus. Also wir haben verschiedenste Integrationen, so jetzt Heroku, Dotcloud, App Engine, Nojitsu, Modulus und noch einige. Man wählt halt einfach, so gibt es eine UI, wo ich sagen kann, ich wähle, für welchen Branch will ich deployen. Also wenn zum Beispiel ein Build auf den Master Branch geht und die Tests durchlaufen, dann soll auch noch ein Deployment passieren, aber eben nur, wenn ich am Master Branch bin oder Feature XYZ Branch bin, dann soll ein anderes Deployment durchlaufen. Und dann kann man einfach verschiedene Sachen kombinieren. Also im Endeffekt, also wir nennen es halt, oder in dem Bereich, also ein Deployment Pipeline, dass du sagst zum Beispiel einfach, okay, ich will zuerst ein Heroku-Deployment machen auf meine Staging-App. Dann will ich zum Beispiel ein Skript laufen lassen, das gegen meine Staging-App testet, schaut, ob alles passt. Mhm. Wenn dieses Skript ordentlich durchläuft, dann will ich auf meine Production-App deployen. Und sobald ich meine Production-App deployed habe, will ich zum Beispiel noch einmal ein paar Requests hinschicken, ob alles funktioniert. Und da kann man halt kombinieren. Also man kann unsere Integrationen kombinieren, also das ist einfach Drag and Drop, halt einsortieren und dazwischen Skripte laufen lassen. Also du kannst dir, also von Workflows her, so kompliziert wie notwendig zusammenbauen. Und also wir machen zum Beispiel auch, wir deployen immer zuerst auf unsere Staging-Applikation auf Heroku, lassen dann Migrationen drüber laufen, haben dort immer halt Backup-Daten, also einmal pro Nacht einfach Backup-Daten drinnen. Und erst wenn das durchläuft, geht es halt in Production raus. So wissen wir zum Beispiel, halt laufen die Migrationen über halt 24 Stunden alte Daten drüber oder stellst die irgendwo auf und gibt es ein Problem. Weil dann deployen wir halt schlicht und einfach nicht weiter auf Production.
Okay, also ihr nutzt CodeShip auch für CodeShip.
Heißt das. Seit dem 5. Juni 2011, ja. Also ja. Seit dem ersten Tag, wo wir es draußen haben. Ja, ist halt super, das super Wichtigste. Also das ist ja, halt, also Dogfooding ist halt, man muss ein Produkt verwenden, sonst kenne ich mich halt überhaupt nicht mehr. Also gerade wir Developer-Produkte, ja. Wenn wir es nicht verwenden, wird es kein anderer verwenden.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ist, so, dann ist ja jetzt die große Frage, da laufen ja Tests, wo laufen die denn? Also wie werden die ausgeführt? Was fahrt ihr da im Hintergrund hoch?
Also ich beschreibe einfach mal so die ganze Infrastruktur so im Groben und dann könnt ihr einfach, wo es weiter reingehen wollt. Also grundsätzlich, wir laufen, also die Website an sich läuft auf Heroku, ist eine relative Standard, Rails 4 Website.
Okay.
Läuft alles auf Heroku, wir verwenden Sidekick für alles, was Queuing betrifft und sind super happy damit. Man hat einen Redis-Server bei Open Redis, auch ein Service, der auf Amazon läuft. Und im Hintergrund, die Build-Server an sich laufen komplett auf AWS. Mhm. Wir waren früher ganz am Anfang mal bei Hetzner, sind dann von Hetzner auf Rackspace gewechselt und dann von Rackspace auf AWS. Kann ich gerne noch auf die Gründe eingehen, warum wir was gemacht haben. Aber grundsätzlich, so heute, es läuft alles auf AWS. Wir haben Autoscaling drinnen, das wir selber geschrieben haben. weil es für uns Scaling verhältnismäßig easy ist, weil wir einfach mehr Builds in der Queue drinnen sind, dann brauchen wir einfach mehr Server.
Ja.
Also es ist weniger auf der CPU-Last und so weiter, ist es weniger aufgebaut, weil wir limitieren. Wir nehmen relativ fette Server auf Amazon, das sind die C328XLA, irgend sowas, halt die größten Compute-Instanzen, die es halt gibt.
C38X Large heißen die, glaube ich.
Ich glaube, ja.
32 die, Cores, 60 GB genau, RAM Kisten.
Genau, genau.
Okay.
Genau, genau. Die nehmen wir und wir unterteilen dann mit LXC in kleinere Worker, also in Worker für jeden Build, der dann drauf läuft auf den Maschinen. Macht es für uns, wir haben früher mal eine Infrastruktur gehabt, wo wir kleinere Maschinen auf Amazon genommen haben und dann war ein Build auf der kleineren Maschine, aber die hatten einfach nicht genug CPU, um ein Build sinnvoll zu machen.
Okay.
Und deswegen nehmen wir die großen und unterteilen halt dann in den großen drinnen, was einfach die Performance um einiges besser macht.
Startet ihr in den Containern komplette Betriebssysteme oder?
Yes.
Also, okay.
Also es wird der komplette Ubuntu drinnen gestartet, inklusive aller Datenbanken, allem drum und dran. Derzeit fahren wir einfach alles hoch, was den Memory-Verbrauch zwar rauftreibt, aber es macht halt simpler. Also für uns war es einfach eine Rechnung aus, wollen wir die Leute konfigurieren lassen, welche Datenbanken sie benutzen, oder starten wir einfach alle Datenbanken, die wir unterstützen, hoch. Kostet uns halt mehr Memory, kostet uns halt ein bisschen mehr Kohle. Dafür brauche ich mir überhaupt keine Gedanken mehr machen. Es ist einfach alles da und es ist ein Schritt weniger, den ich konfigurieren muss.
Ja, und vor allem, wenn du halt komplettes System darunter hast, dann kannst du die User halt auch wirklich alles machen lassen. Ne? Also wenn sie dann tatsächlich noch irgendwas anderes brauchen, dann können sie sich das ja selber zurechtbauen.
Genau, also was wir nicht machen, ist, wir geben keine Sudo-Rechte her. Also Sudo gibt es nicht oder über apt-get oder was kann man nichts installieren. Einfach aus Security-Gründen. Wir sind sehr, sehr schnell mit unserem Support und haben unsere Infrastruktur vom Deployment her so aufgebaut, dass wir sehr, sehr schnell Sachen rausbringen können und neue Sachen installieren können. Und da war dann für uns die Sache, dass Sudo hergeben ist einfach ein potenzielles Problem.
Und ja, das kann einfach was drauf machen. Aber das ist ja gar nicht notwendig. Also du kannst ja viele Sachen dir einfach so
einfach reinziehen.
Ja.
Genau. Also wir haben auch viele Leute, die halt, weiß ich nicht, wenn wir halt eine bestimmte MongoDB-Version unterstützen, die sich halt eine andere MongoDB-Version reinziehen, laufen lassen, andere Sprachen,
okay, also anderes XY. Problem, ja.
Nein, also im Grunde genommen, man bekommt bei uns, und das sind wir noch nicht so gut, das genau zu vermitteln, im Endeffekt jedes Mal, wenn ich irgendwas auf GitHub oder auf Bitbucket push, bekomme ich eine virtuelle Maschine, in der wir den Code reinziehen und dir dann machen lassen, was du möchtest im Endeffekt. Was für Skripte du ausziehst, was du dir aus dem Web reinziehst, was du ausführst, bleibt vollkommen dir überlassen. Wir geben ein bisschen Templates her, weil es das halt, die meisten Leute brauchen halt nur diese Templates. Aber wenn man irgendwas komplett Verrücktes machen möchte oder komplett anderes machen möchte damit, ja, vollkommen in Ordnung. Man kann sich alles ziehen. Wir haben gute Internetanbindung mittels Amazon. Also es gibt keine wirklichen Einschränkungen in dem Sinne. Es ist einfach nur ein Environment, in dem ich laufen lassen kann, was ich möchte.
Was habt ihr da so standardmäßig in diesen Testboxen drin? Was ist da so?
Also von Sprachen her, also wir haben halt von Ruby, wir verwenden RVM und da halt, ich hatte 15 verschiedene Ruby-Versionen, verschiedenste Node.js-Versionen, also wir verwenden NVM da, das heißt auch alle möglichen Node.js-Versionen sind unterstützt, Python 2.7, Java 7, PHP in 5.3, 5.4, 5.5 in verschiedensten Versionen, es sind dann auch Haskell und Erlang und...
Haskell!
Ja,
alles. Endlich kann ich meine Produktivprodukte ja. Sinnvoll CI und Continuous Deployen
ja,
und so.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Absolut. Und sonst von Datenbanken halt Postgres, MySQL, MongoDB, Cassandra, Redis und noch 10 andere. Also alles mögliche, Beanstalk, Datenbank, also alles mögliche einfach drinnen. Und vor allem, was das Wichtige ist, zum einen kann man sich einfach selber reinziehen, wenn man andere Sachen braucht. Und wir sind auch super schnell. Also uns ist halt Support extrem wichtig. Also wir haben normalerweise immer mindestens eine Person, also einer von uns vom Team hat immer Support-Tag und am Wochenende halt auch jemand. Dass halt wirklich einer ist, der den ganzen Tag, dessen Hauptaufgabe an diesem Tag ist Support.
Ja.
Das heißt, dass es super schnell geht und dass man super schnell auf Sachen reagieren kann. Das ist uns sehr wichtig. Das heißt, normalerweise, wenn es irgendwas fehlt und mit der Zeit jetzt immer weniger das fehlt, installieren wir es gerne nach.
Was ist mit so anderen Infrastruktursachen, sowas wie, keine Ahnung, RabbitMQ oder irgendwelchen...
Ist drauf, ja.
Oder so? Ah, okay.
RabbitMQ also, ist drauf.
Ja. Ich weiß nicht, was mir... Das ist mir das erste und einzige, was mir einfällt, was man noch so
ja,
außer Datenbank irgendwie noch haben möchte.
Alles selber noch danach ziehen kann, ist ja eigentlich eh fein. Also Hacken-In zum Beispiel, wo ich eben vorhin sprach, die deployen nach Chili Cloud. Und das ist halt auch Custom.
Ja.
Ja.
Ja. Also, ja gut, also ich meine, also du willst ja natürlich nicht bei jedem Bild erstmal dein RabbitMQ installieren. Ne? Das ist ja schon ganz gut, wenn das halt schon da ist. Einfach ja. Damit du nicht jedes Mal irgendwie zwei, drei Minuten damit verbringst, dir das runterzuladen und Gott verbiete noch irgendwie noch zu kompilieren und dann noch irgendwie zu installieren, sondern wenn es halt einfach da ist und irgendwie du irgendwie definierte Credentials irgendwie hast, um dann damit dann zu arbeiten, ist ja super.
Absolut. Also wir arbeiten auch gern, wir haben auch ein Caching-System halt implementiert, das wäre zum Beispiel RubyGems, ja, cachen wir halt zwischen Builds, weil das macht halt keinen Sinn, dass man die halt jedes Mal neu installiert. Und das Caching-System kann man da auch viel einfach benutzen. Also ich sage, wenn ich halt irgendwas, was wirklich halt nur einmal kompiliert werden muss, dann kann man das in den Cache einfach reinhauen und dann kommt das beim nächsten Mal mit und,
okay.
Und fertig, ja.
Cool. Was ist mit Bild-Artefakten? Habt ihr da irgendwie eine spezielle Unterstützung für sowas?
Also haben wir bei uns nicht drinnen, sondern das wird dann einfach über Deployments gemacht. Das heißt, ich kann dann einfach über ein Deployment halt ein Bildartefakt irgendwo anders auf S3 oder was ablegen. Mhm. Bei uns ist, was uns extrem wichtig ist, wir löschen, also nachdem der Bild fertig ist, wird die ganze Maschine einfach gelöscht. Also alle Writes fliegen einfach wirklich raus und sind einfach nicht mehr da.
Ja.
Das, was uns extrem wichtig ist, das zeige ich zum einen, dass einfach nichts übrig bleibt, das ist, weil man hat halt zu oft in seiner Testinfrastruktur, ich habe eine Datenbank und die wird nicht ordentlich gesäubert und beim nächsten Bild fehlt alles, weil halt irgendwelche Sachen übrig geblieben sind, irgendwelche Temp-Files noch da sind oder irgend sowas. Das kann halt bei so einem gehosteten System wie bei uns einfach nicht passieren, weil es ist halt, es läuft halt nicht auf derselben Maschine, es läuft also nicht einmal auf selben Host zwangsläufig und die virtuelle Maschine ist einfach weg.
Ja.
Und ja, so Deployments, also man kann einfach seine Artefakte, wenn man was hat, einfach nehmen und halt auf S3 schieben, auf eigenen Server schieben mit FTP, SFTP oder SSH-Uploads oder was auch immer. Ja. Einfach woanders ablegen.
Also das heißt, ein Deployment muss nicht Deployment der App auf Produktion sein, sondern ich kann auch sagen, okay, ich habe hier meine Coverage-Daten, die schiebe ich mir auf S3 zusätzlich. Ja. Das ist völlig frei.
Genau, im Endeffekt sind Deployments bei uns sind Skripte, die ausgeführt werden, wenn die Tests gut durchgelaufen sind und ich auf einem bestimmten Branch bin. Das okay. Ist im Endeffekt ein Deployment oder eine Deployment-Pipeline. Was ich dort drinnen genau mache,
völlig egal.
Bleibt jedem, also das sind, wir haben halt ein paar Integrationen, aber im Endeffekt die Integrationen, die wir machen, also die Heroku-Integration zum Beispiel, ja, die macht auch nichts anderes, dass sie nimmt das, was ihr uns als Parameter gibt und setzt das um in Kommandozeilenbefehle. Also das wird genau, also man könnte genau dasselbe einfach direkt als ein Skript eingeben. Wir machen halt ein bisschen nettere UI, genau. Ja. Aber es sind alles, im Endeffekt sind das nur Kommandozeilenbefehle, die einfach ausgeführt werden, eins nach dem anderen. Und was ihr dort genau macht oder was Deployment genau für euch bedeutet, oder wohin Deployment für Master Branch oder für ein Staging oder für ein Production Branch oder für ein Feature Branch gehen muss, das bleibt vollkommen euch überlassen.
Also okay, jetzt sind irgendwie die Tests durchgelaufen und waren jetzt grün, dann bleibt man jetzt dann für das Delivery dann auch auf der gleichen Maschine? Also das läuft einfach in dem gleichen Kontext weiter.
Genau, es läuft im Endeffekt die Trennung zwischen Setup, Test und Deploy Commands ist mehr eine logische als technische.
Okay.
Technisch, wir bauen im Endeffekt eine Liste an Kommandos zusammen, führen jedes einzelne aus und schauen, ist das Resultat okay oder nicht. Wenn nein, dann Fehler, Achtung. Und wenn der Exit-Status halt einfach okay ist, null ist, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Also es ist mehr es gibt schon ein bisschen eine Trennung bei uns drinnen, ja, aber es ist mehr eine logische Trennung und eine UI-Trennung, als wirklich jetzt eine harte technische Trennung.
Okay.
Oder es gibt keinen wirklichen technischen Unterschied zwischen Deployment Commands.
Ja,
oder wie ein Deployment Command und wie ein Setup oder Test Command ausgeführt wird. Funktioniert genau gleich.
Okay. Und hier Environment in die Maschine reinkriegen, geschieht dann auch in so einem Setup-Schritt. Dann definierst du einfach, was ich an Umgebungsvariablen brauche, um irgendwelche Sachen zu steuern und die werden dann einfach da rein.
Also es gibt ein eigenes Environment, einfach eine Config-Seite, wo ich halt eingeben kann, dieser Wert ist gleich dieser Wert und wir exportieren es einfach. Aber du kannst doch in deinen Setup-Commands auch selber Export gleich Y machen.
Okay.
Also im Endeffekt, du hast halt eine Shell, in der du halt machen kannst, was du möchtest.
Ja. Ein bisschen was musst du ja aus eurer Umgebung ja bereitstellen, ne? Also wenn du irgendwie Zugangsdaten für Datenbanken oder...
Genau, ja.
Das heißt, die kommen aus dem Env auch, ja?
Die werden einfach standardmäßig exportiert. Es gibt halt MySQL Password und PG-Password.
Das ist halt Heroku-Style so ein bisschen, ne? Also
voll, ja, absolut. Also wir exportieren, wir haben auch eben, bei unserem Doc kann man eh nachlesen, wir exportieren den Branch-Namen und die ID von dem Bild in unserer Datenbank und eine URL auf dem Bild und so alle möglichen weiteren Daten, mit denen Leute auch teilweise eigene Skripts schreiben, wo sie halt irgendwie alles Mögliche mit diesen Daten machen, wo sie irgendwelche Tags auf GitHub machen, je nachdem, welche Commit-ID das ist, damit sie eindeutig ist, oder ein Commit-Hash und dann das weiter Deployment, damit sie dann einen Hash oder daraus einen Namen machen können, der dann weiter fürs Deployment genutzt wird. Also es bleibt da jedem, wir exportieren halt einiges an Daten rein und da kann halt dann jeder damit machen, im Endeffekt, was er will.
Okay. Geht ihr da irgendwie speziell um mit irgendwelchen Secrets? Also wenn ich jetzt, was weiß ich, will, keine Ahnung, meine HipChat-Integration machen oder so und mein Skript muss jetzt halt, um was in den Chat posten zu können, brauchen jetzt irgendwie so ein Token. Das muss ich ja dann auch irgendwie bei euch hinterlegen, damit ihr das in die Maschine injecten könnt. In das Environment wird das irgendwie anders behandelt oder habt ihr da irgendwelche speziellen Mechanismen?
Derzeit noch nicht, aber das ist ein super wichtiges Thema für uns, dass wir da einfach immer eine Verschlüsselungsmöglichkeit bereitstellen, dass du einfach verschlüsselte Keys reinkriegst, die wo du einfach einen Public Key kriegst, du verschlüsselst das und der Secret Key ist halt nur bei uns, also Private Key ist nur bei uns in der Maschine und wir entschlüsseln das.
Genau.
Das ist ein super wichtiges Thema für uns, dass wir das bei uns sehr, sehr weit oben auf der Liste steht.
Ich glaube, das macht Heroku auch, oder? Gibt es da nicht auch? Oder nee, ich glaube, ich verwechsel das. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Egal. Ist mir nur gerade eingefallen, dass man natürlich auch natürlich nicht nur eigentlich nicht geheime Informationen hat, wie jetzt die Datenbank-Credentials in der virtuellen Maschine, die danach sowieso wieder weg sind. Aber klar, ne, wenn man irgendwie externe Dienste noch irgendwie dran hat, die man dann noch irgendwie antriggern möchte
in
seinen Test- oder Bilddingern, also keine Ahnung, willst irgendwie deine Coverage-Metriken nach Coverall oder wie die da heißen, hinschicken und das noch machen, jenes noch machen. Da muss man natürlich dann auch mehr oder weniger geheime oder schützenswerte Daten noch irgendwie hinterlegen.
Keine Frage. Das ist auch genau, spielt auch irgendwie gerade unser Wachstum. Insofern wie das unser Fokus war bis jetzt einfach auf kleinen Teams und waren halt selber ein kleines Startup, das halt irgendwie gerade noch gerungen hat danach, dass wir das irgendwie das System zum Laufen bekommen und am Laufen halten. Das ändert sich jetzt zum Glück, also sowohl was unsere Kunden angeht, als auch was wir hinstellen können. Und deswegen ist für uns jetzt einfach der Punkt, wo wir genau solche Sachen, wo wir einfach die Ressourcen haben, um solche Sachen halt wirklich, weil es auch notwendig ist für die Kunden, die wir inzwischen haben oder die wir inzwischen bekommen, dass solche Sachen einfach stehen und einfach da sind. Also das ist definitiv super wichtiger Punkt. Also das ganze Security-Thema ist bei uns sehr, 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 sehr wichtig.
Ja, ihr habt damit den Kronjuwelen der Kunden, ne?
So absolut, absolut.
Source-Code.
Absolut, absolut. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch mit verschiedenen Pen-Testing-Firmen zusammen, um einfach zu sehen, okay, das System hat, wo hat das System Schwachstellen, wenn es welche hat, wie fixen wir die, weil ich möchte nicht unbedingt in irgendeiner Zeit einmal einen Blogpost schreiben müssen, ups. Wir haben uns da vielleicht nicht unbedingt drum gekümmert. Ja. Da sind wir zum Glück jetzt inzwischen in einer Situation, wo wir das machen können und definitiv auch machen müssen.
Ja, bei der Gelegenheit fällt mir ein, was ist so mit Privatinstallation, also Behind Firewall Installations? Das ist ja möglicherweise, also wir kennen auf jeden Fall Unternehmen, für die ist halt sowas wie CodeChip aktuell dann, so geil es sein mag, keine Option, weil es halt öffentlich im Netz liegt. Gibt es da Pläne? Habt ihr sowas schon?
Ist eine langfristige Möglichkeit. Kurz- und mittelfristig und langfristig heißt 1, 2, 3 Jahre.
Ja,
langfristig. Also so langfristig, dass wir keine konkreten Pläne dazu haben,
okay.
Sondern dass es, hey, das könnten wir mal machen, weil da könnte einiges an Kohle darin liegen, schlicht und
einfach. Das ist halt, aber dafür, ich glaube, da muss man vor allem schon eine gewisse Größe haben, weil es einfach so eine ganze Zeit lang, bis du damit anfangen kannst, erstmal so viele Ressourcen bindet.
Ja, es ist halt was anderes als so eine GitHub Behind the Firewall Installation, wo halt eine virtuelle Maschine läuft, sondern du musst halt irgendwie zum einen CodeChip selber haben, die UI und dann halt die Maschine hinten
hochfahren.
Ja, das stelle ich mir auch.
Das lohnt sich dann halt erst, wenn dann irgendwie 1000 Leute sagen, ja, hier habt ihr meinen fünfstelligen Dollarbetrag im Jahr, bitte macht.
Also das ist, so wie wir es sehen, wir müssen einfach, es muss halt CodeChip einfach mal so bekannt und nichts anderes war es ja bei GitHub nicht auch. Also bei GitHub, jeder im sowohl Open Source als auch für private Projekte oder auch halt für viele Firmen, Startup, kleine Agenturprojekte, hat einfach GitHub verwendet. Das heißt, Entwickler in großen Unternehmen haben halt auch GitHub für ihre privaten Sachen verwendet, haben halt gesehen, wie absolute Horror ihr eigenes System ist, das sie bis jetzt verwenden und haben gesagt, Leute, schaut, das kostet nicht viel, das geht, verwenden wir das in-house, weil jetzt für irgendwelche großen Enterprise-Unternehmen, also als kleines Unternehmen ist irgendwie $5,000 aufwärts für GitHub schon überlegenswert, also eher problematisch, aber für große Unternehmen ist es ja kein Geld. Das macht ja nicht wirklich einen Unterschied. Und da macht es halt super viel Sinn, dass man im generell in der Entwickler-Community halt so beliebt ist und so breit, weit verbreitet ist, dass man gar nicht wirklich rein verkaufen muss, sondern dass die einen reinziehen wollen. Ja? Oder dass man halt ein erstes Team einfach mal, irgendein neues, frisches Team, das sich gebaut hat, ja, das verwendet einen vielleicht einmal. Und wir haben jetzt auch schon gehört von Leuten, die halt, wo ein Team in einer größeren Firma einem anderen Team in einer größeren Firma Coaching empfohlen hat. Das heißt, das ist schon dieser Weg zeichnet sich schon ein bisschen ab, dass man einfach, man braucht halt irgendwie einen Champion in der Firma und einen, der es halt wirklich benutzt, der es halt wirklich, wirklich geil findet. Und über den kann man dann halt weiterverkaufen. Aber das ist halt so ein langer Sales-Zyklus, das sind wir noch nicht. Okay. Da müssen wir jetzt noch hin. Okay. Und für uns ist halt extrem wichtig Fokus und wir wollen halt jetzt einfach mal das geilste und beste, also den geilsten, besten Continuous Deployment Service, der von uns gehostet ist, bauen. Und sobald wir bei dem Punkt sind, und der wird wahrscheinlich, also uns wird immer noch mehr einfallen, was wir dafür bauen können, aber sobald wir merken, da haben wir das Wachstum ausgeschöpft, jetzt können wir auf Enterprise-Sachen gehen oder es gibt die Möglichkeit, ohne den Hauptservice, den Hosted-Service zu beeinträchtigen,
ja.
dann macht das Sinn. Aber derzeit wäre es einfach, wir würden uns zerreißen,
wenn
wir
das machen wollen würden. Ja, bei 11 Leuten ist das halt gerade nicht machbar. Ne?
Nee. Nein.
Wie ist das mit, dass es dann irgendwie, in EU, irgendwie in Irland die Instanzen gestartet werden oder startet ihr die einfach irgendwo oder kann man sich das aussuchen?
Also derzeit ist es US East, also wir sind AWS auf US East. Längerfristig rein für Ausfallsicherheit werden wir es auf mehrere verteilen, AWS-Instanzen. Grundsätzlich auch, was jetzt so Datenschutzsachen und so weiter angeht, ist gerade in der EU ist längerfristig sicher wichtig. Auch eine Möglichkeit zu geben, dass diese Daten halt wirklich innerhalb der EU bleiben, ist nur schlicht und einfach für uns derzeit, für das derzeitige Kundensegment, für Leute, die halt schon ihr Code auf GitHub haben oder auf Heroku haben.
Egal, ne?
Also der Code, also wir haben halt nur Kunden, die ihren Code auf GitHub oder auf Bitbucket haben. Ja. Das heißt, du hast ihn sowieso nicht mehr in der EU. Das heißt, es geht derzeit, also die Kunden, die uns derzeit verwenden, die könnten gar nicht die Anforderungen haben, dass sie nur in der EU laufen, weil sie können es jetzt schon nicht machen.
Ja. Das heißt aber auch, GitHub Enterprise wird nicht unterstützt?
GitHub Enterprise wird nicht unterstützt.
Und Stash dann auch nicht, ja?
Stash auch nicht, genau. Okay, nein. Okay. Also GitHub und Bitbucket sind die Sachen, weil wir haben, das war auch etwas, das wir lernen mussten und immer noch sicher ab und zu müssen, dass halt Fokus auf eine Nische und die ganz besonders stark durchziehen, gerade am Anfang halt viel, viel sinnvoller ist als
die Breite,
alles Mögliche, weil es ist halt dann immer die Überlegung, ja, wenn ich so breit aufgestellt bin und so viel unterstütze, das Problem, das man dann nur hat, ist, es kommt halt dann bei einer extremen Breite niemand und verwendet das Service.
Ja.
Nur, dass ich viel unterstütze, heißt halt nicht, dass halt von überall Leute kommen oder dass ich den Markt damit oder meine Möglichkeiten damit größer mache und da macht sicher, also unserer Meinung nach hat es extrem viel Sinn, fokussieren und da einfach das Beste für eine bestimmte Tool sein. Und ich meine, GitHub und Bitbucket alleine haben halt, ich weiß nicht, wie viel x Millionen User und Möglichkeiten.
Naja, klar.
Das ist allein schon so ein großer Markt.
Erstmal genug, ne?
Ja, genau, also im Windschatten von denen kann man halt schon sehr, sehr weit fahren. Und dann kann man sich immer noch überlegen.
Ja, und die Punkte, die du gesagt hast, ne? GitHub Enterprise User haben halt dann automatisch auch andere Anforderungen. Ne? Da musst du halt dann noch andere Dinge wahrscheinlich mitbringen, weil die haben ja halt die Anforderung, dass sie in der EU bleiben wollen. Du hast gerade von Fokus gesprochen. Wie schwierig ist denn das für euch gewesen oder immer noch, den das durchzuziehen? Also dass man nicht links und rechts geht und sagt, oh, das wäre auch noch geil, wenn wir das bauen.
Der Versuch,
das ist ich glaube, das ist eine der absolut schwierigsten Sachen überhaupt, also in jedem Team. Ich glaube, was uns sehr geholfen hat, ist einfach, dass wir das Founding-Team, wir sind kein reines Tech-Team. Also ich war halt der einzige wirkliche Entwickler halt bei uns im Founding-Team, der halt wirklich einfach gebaut hat.
Ja.
Also der Moritz hat auch ein bisschen was gemacht, aber ist halt kein wirklicher Entwickler in dem Sinn, hat halt Wirtschaft gemacht. Und dadurch ist immer der Druck von den anderen zwei, auch wenn ich halt gesagt habe, okay, wir müssen jetzt das und das und das und das und das bauen, war halt immer auch der Gegendruck, nein, müssen wir das wirklich machen oder wollen wir nicht einen Blogpost schreiben? Ja? Und das ist vor allem jetzt, wo wir je mehr Entwickler wieder zukriegen, setzt sich das immer mehr als in der Firma auch durch und was ich sehr, sehr gut finde, dass einfach es wirklich sehr, sehr stark darüber überlegt wird, ist das jetzt wirklich das Notwendigste, ist das wirklich das, vor allem das den meisten Kunden den meisten Mehrwert bietet. Ja? Weil das muss halt immer vorne stehen, weil grad, man kann sich das Startup halt nicht leisten, dass man was baut, was den Leuten nicht wirklich was bringt. Mhm. Weil, und ich sehe es leider, wir arbeiten halt viel und wir reden viel und habe vorher auch schon viel im Startup-Bereich gemacht, mit irrsinnig vielen Startups, wo halt, die halt nur aus Tech-Leuten bestehen. Und ich habe es schon einige Male gesehen, wirklich, wirklich extrem geniale Tech-Leute, die wirklich super sind, aber die bauen sich, die versuchen sich in den Markt hineinzubauen und das funktioniert nicht. Und die, da ist das Verständnis nicht da, und war es auch bei mir nicht, wie wir, also ganz ehrlich, war bei mir absolut nicht da, wie wir gestartet haben. Verständnis für Marketing und einfach Sales zum gewissen Grad. Wir sind jetzt nicht wirklich, wir haben jetzt nicht wirklich Sales in dem Sinn, aber wie wichtig einfach Marketing ist, und dass es ohne dem nicht funktioniert. Und wenn ich versuche, nur ein Produkt zu bauen, das alleine reicht nicht. Das alleine verkauft sich nicht. Ja? Vor allem nicht, wenn ich eben wie wir so halt, es ist zwar kein Consumer-Produkt, aber wir haben schon, aber es ist kein B2B-Sales, das wir machen. Ja? Wir müssen schon Leute überzeugen, also wir überzeugen nicht nur durch die Technologie, sondern eben auch über Blogposts, dass wir wirklich wissen, was wir tun und dass es sinnvoll ist. Das ist halt extrem wichtig für diese Developer-Produkte. Und das muss man halt einfach lernen. Und ich glaube, da tun sich reine Techniker-Teams, reine Entwickler-Teams sehr, sehr schwer damit, das wirklich zu verstehen und dann loszulassen von der Technologie und zu sagen, okay, die Technologie ist jetzt nicht die Lösung für mein Problem. Ein besseres Produkt oder mehr Zeit in die Entwicklung ist jetzt nicht das Problem. Weil generell, meiner Meinung nach, also wenn du einen Raum voll mit Softwareentwicklern setzt, können die mit fast keiner Idee kommen, die sie nicht implementieren können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Raum voll Softwareentwickler es nicht schafft, eine Idee, die sie selber haben, umzusetzen, es dauert vielleicht ein bisschen länger oder kürzer, aber sie werden es wahrscheinlich schaffen. Sie werden wahrscheinlich hinkommen. Aber das dann auch wirklich erfolgreich zu verkaufen, ich glaube, da haben dann die wenigsten Leute eine Ahnung oder auch nicht die Erfahrung damit. Ja, oder man wird auch nicht wirklich konfrontiert damit. Was aber super spannend ist. Also super spannend zu lernen, wie bringt man Produkte halt wirklich erfolgreich einfach an Leute, das zu verwenden.
Ja, also im Grunde die Mischung bei euch im Gründerteam war total wichtig, ja, dass ihr da so früh euch gut kanntet, alle aus der Uni.
Absolut.
Okay.
Absolut, ja, also ewig befreundet schon und so.
Cool. Du hattest gerade nochmal von dem Blogpost gesprochen. Da würde mich mal interessieren, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, diese Screencasts und die Blogposts zu nehmen. Weil wie gesagt, also die Screencasts habe ich jetzt noch nicht, außer das Intro-Teil bei euch gesehen, aber Blogposts den einen oder anderen schon gefunden. Und das sind halt alles irgendwie gute Sachen. Und wie viel Zeit wird da investiert?
Also grundsätzlich, wir haben so als Mantra, so Daumen mal Pi, 20% unserer Engineering-Zeit sollte in Marketing reingehen. Ja? Das geht manchmal mehr, manchmal weniger.
Okay.
Ich kann es von mir, von einem Blogpost, ich habe jetzt schon relativ viel Blogpost geschrieben und habe da irgendwie schon meinen eigenen Workflow, den ich letztens in einem Blogpost beschrieben habe. ein bisschen
Rekursion!
Ja, absolut. Ja, das war dann relativ lustig, den wollte ich schon lang schreiben. Aber nein, man muss halt irgendwann einmal einfach was finden, wie es für einen selber funktioniert. Und generell, ich würde sagen, also wenn es ein Blogpost ist, den ich überhaupt nicht researchen muss, wo ich einfach nur, ich weiß das Thema und habe es mir schon durchüberlegt und muss ihn runterschreiben, dann ist es mit Feedback insgesamt so ein halber Tag bis ein Tag Arbeit.
Ja.
Also 4 bis 8 Stunden schon. Wenn es ein Blogpost ist, wo man halt mehr Research machen muss, wo man halt technischer reingehen muss, dann mehr. Also dann kann es schon auch einmal 1, 2, 3 Tage sein, die man Zeit reinstecken muss. Also vielleicht nicht immer Vollzeit, sondern halt aber mit Feedback-Zyklen und mal mit anderen drüber gehen lassen, was ich extrem wichtig finde. Also das kann ich nur jedem sehr empfehlen. Blogpost schreiben, aber dann auch andere Leute im Team drüber schauen lassen. Regelmäßig und immer wieder hin und her und wirklich auf das Feedback eingehen, hat mir persönlich sehr, 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 sehr viel geholfen. Und ich glaube, zu oft auch Blogposts und war auch bei uns selber so, die gehen halt raus, ohne dass sich halt irgendjemand anderes angeschaut hat. Und die sind halt oft nicht optimal. Ja. Waren sie bei mir definitiv nicht.
Aber bei Screencasts und Videos, das muss ja noch, also das
da stellt
man jetzt halt so mindestens mal Faktor 2 vor, so was man an Aufwand braucht und Zeit braucht, um das. Also ich meine, wie gehst du da prinzipiell ran? Also schreibst du dir vorher irgendwie ein Transkript oder Manuskripte?
Ja,
oder?
Also wir haben für Kaffee Screencasts, also vor allem wenn wir so Screencasts machen wie heute deploy ich von GitHub über CodeChip auf Heroku zum Beispiel, ja, oder auf irgendeinen anderen Provider. Wir haben da ein eigenes Screencasts-Repo. Im Endeffekt legt man da ein Template-File an und der erzeugt den ganzen Text, bindet die richtigen Bilder ein und so weiter, erzeugt den Blogpost dann auch dafür. Das hat einer von uns vom Team einmal geschrieben, der halt am Anfang relativ viele Screencasts gemacht hat. Und das heißt, es wird einfach alles für einen, die Texte werden alle für einen erzeugt, die klingen, da sind auch derselbe Text überall für jeden von den Screencasts. Da muss man es aufnehmen und schneiden. Aufnehmen dauert halt so 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie oft man es noch einmal aufnehmen muss, wenn man sich wieder versprochen hat oder nicht so ganz perfekt gemacht hat. Und das Schneiden dauert dann noch einmal so einen Tag, eineinhalb Tage, je nachdem, wie erfahren man damit ist. Also ich habe jetzt noch nicht so viel Screencasts gemacht, jetzt dauert das Schneiden bei mir noch länger. Aber ja, so, ich will auch, also für einen guten Screencast, oder für einen Screencast wie bei uns, wo wir sehr, sehr genau wissen, was der Content ist, sind es trotzdem gute 2 Tage, würde ich schon rechnen. Ja?
Okay.
Und in dem Moment, in dem man Screencasts macht, wo man vielleicht noch den Content researchen muss, sich genau planen muss, noch vielleicht noch einmal eine neue Revision macht, wenn man sagt, na genau so hat er nicht funktioniert oder der Ablauf passt so nicht ganz. Also da wird es dann schon viel Aufwand.
Ja.
Ja. Und deswegen muss man wirklich sich überlegen, welche Themen lohnen sich wirklich dafür. Ja,
ja, auf jeden Fall. Aber 20% Engineering Side in Marketing ist schon mal eine Hausnummer, auf jeden Fall. Aber ja.
Ist da auch so User Groups und Konferenzen mit drin in den 20%?
Ja, und die 20% sind jetzt sehr.
Ja,
mal eine Zahl, ja. Okay. Also, dass wir ein Gefühl haben, aber ja, das sind Konferenzbesuche und Meetups und Meetups organisieren, das ist halt auch wichtig, dass man halt einfach hilft und einfach Meetups organisieren hilft und Sachen aufstellen hilft, ja. Und dass man das halt auch einmal unter der Arbeitszeit machen kann, ja. Und dass das Teil von der Arbeit auch ist, ist sehr, sehr wichtig, weil eben gerade für ein Developer-Produkt wie unseres, wir müssen das einfach machen. Wir haben jetzt sogar, also einer von uns vom Team macht jetzt, den haben wir dazu genommen, um halt Konferenzen, Meetups und so weiter bei uns zu organisieren. Wer fährt wohin? Was schicken wir an Kunden für Sticker aus? Was schicken wir an Kunden für andere Goodies aus? Lauter so Sachen, die finde ich extrem viel helfen. Also wenn man einfach eben, halt Sticker, wir haben jetzt an, ich weiß nicht, wie viele Kunden einfach Sticker ausgeschickt. Und die machen alle Twitter-Nachrichten, die freuen sich, wir finden es cool, es sind mehr Codechip-Sticker im Umlauf, so wie bei euch, ja. Und sie schreiben vielleicht auch noch eine Twitter-Nachricht dazu, fotografieren die Fotos ab, das kriegen andere Leute wieder mit und
Also
das halt, hilft halt extrem für die Kundenbindung und außerdem macht es uns Spaß, weil es sind einfach mehr von unseren Stickern überall irgendwo unterwegs. Ist auch cool, wenn man auf Konferenzen geht.
Müssen wir auch mal machen, Sticker, ne?
Ja, wir müssen auch mal Sticker machen.
Ja, ja.
Wenn wir welche machen, schicken wir welche zu euch.
Ja.
Kann ich nur sehr empfehlen.
Ja. Nochmal so zurück zu mehr Technik. Du sagtest ja, dass eure eigentliche Anwendung läuft komplett auf Heroku mit sicherlich einer ganzen Reihe von Services, die ihr euch dazu gekauft habt. Was magst du da mal so einen Überblick geben, was ihr da so alles benutzt und wie das so zusammenpasst?
Klar, natürlich. Warte, lass mich nur, dann mache ich kurz. Heroku and Heroku Add-ons.
Scroll.
Nein, das ist gar nicht so viel. 1, 2, 3. Sind nur 8 auf unserer Produktions-App. Also wir verwenden zum einen natürlich Postgres direkt auf Heroku. Welche Instanz? Die 7 GB Instanz. Mhm. Die haben wir einfach, weil wir gesagt haben, okay, wir schmeißen ein bisschen Geld aufs Problem, mehr Memory und geht schon. Log Entries verwenden wir fürs Login. Mhm. Ist auch eine Postman-Company, kennen wir ganz gut. Und ist im Endeffekt was wir damit machen, ist, wir ziehen halt aus Heroku alle Logs rein. Wir ziehen auch aus unseren Bildmaschinen alle Logs rein. Und was wir gemacht haben, wir haben für jede Log-Ausgabe in den Bildmaschinen, hängen wir die Commit-ID und die UUID von einem Bild, also einfach so eindeutige IDs für beides zusammen. Das ist, was wir machen können, ist, ich kann nach einer UUID oder der Commit-ID in unseren Log suchen und sehe dann schön von oben bis unten jeden Schritt, okay, hier kam es in die Web-App rein, hier wurde es in Sidekick reingeschoben, da wurde die WM gestartet und so weiter. Wirklich jede Ausgabe und kann das schön durchverfolgen. Mhm. Das hatten wir eine Zeit lang nicht, und ist halt fürs Debugging unglaublich wichtig. Ja. Also wenn ich sehe, ein Bild bleibt irgendwo hängen, ich kann draufklicken, kann jeden Step verfolgen und sehe einfach genau, okay, wo war das Problem. Ja. Das hilft extrem viel.
Kippt ihr da auch Logs rein, die irgendwie von den Maschinen, also System-Logs von den Maschinen, also von den Hosts zum Beispiel, dass man da irgendwie...
Noch nicht, aber fangen wir jetzt an damit. War bis jetzt noch nicht so das Problem, aber jetzt sind wir teilweise auf Sachen, also jetzt sind teilweise Sachen auftreten, wo wir selbst mit unseren Logs einfach keine Ahnung noch gehabt haben. Und also Syslog und so weiter wird jetzt dort auch alles reingepumpt. Also wir sind jetzt generell, wir werden jetzt in nächster Zeit unsere ganze Logging-Strategie uns noch einmal durch einfach überlegen, wie die funktioniert und was wir da noch besser machen können, dass wir einfach noch bessere Informationen einfach bekommen und besser rausfinden können. Und das ist sicher ein Teil davon, dass wir, also ich persönlich finde ich das, und wir unterschätzen das auch total, und ich glaube, dass es das viele unterschätzen, halt wie wertvoll gutes Logging einfach ist. Und ja, dass ich halt einfach jede Aktion wirklich wertvoll und mir überlege, und zwar nicht nur irgendwas rausschreibe, sondern mir wirklich überlege, was ist jetzt der Mehrwert bei dieser Aktion, wenn ich dieses Log rausschreibe? Wie könnte ich das rausfinden? Ja. Was kann ich da mehr rausfinden? Wie kann mir das helfen? Was kann ich da für Statistiken drüber machen lassen? Ja?
Zu viel Loggen ist auch kontraproduktiv, also zumindest wenn man jetzt nicht einen Sinn dahin hat, beziehungsweise das, was du sagtest, dass man nicht irgendwelche IDs oder sowas da reinhängt, dass man das nicht findet, wieder vernünftig zusammengesammelt bekommt.
Genau.
Also so eine gewisse Strategie da zu haben, die man dann erstmal prinzipiell anwendet, ist schon
echt absolut. Nein, absolut. Also ich finde, das ist extrem wichtig, das haben wir lange auch unterschätzt. Und nicht gut genug machen, und ich sehe es auch in genug anderen Codebases, einfach die halt, wo halt kaum Logging drinnen ist. Ja? Aber es ist halt so, es ist ein super billiges Tool, es verbraucht quasi null Performance. Und gerade auf was wie Heroku sammelt das auf und geht über Standard Out raus und es ist einfach weg. Ich muss mich nicht über Logfiles kümmern, kein Ruling Log machen, ich muss sie nicht woanders zusammensammeln. Das passiert dort einfach.
Und von den AWS, Instanzen schreibt ihr dann die Logs dann auch direkt in diesen Service rein und geht
in Log-Entries, genau. Da läuft einfach ein Agent auf jedem Server und der sammelt halt einfach, dem sagst du einfach, liest dieses Log-File und schiebst es dort einfach weiter rein.
Ja, okay.
Und so, dann wir haben Memcache hier halt für als Memcache Service für Sessions und alles mögliche. Verwenden New Relic, das wahrscheinlich jeder kennt. Wir waren bis vor kurzem haben wir noch gar nicht wirklich dafür gezahlt, weil sie extrem viel Infos geben, in der Gratis-Version auch. Haben jetzt damit angenommen, auch die Paid-Version zu nehmen, die sehr, sehr hilfreich ist. Also da gibt es schon einige Detailsachen auch, die New Relic schon sehr, sehr gut macht.
Okay.
Und also bis hin zu, gerade auf Heroku, was auf Heroku ganz cool ist, ich habe es mir letztens angeschaut, wir haben zum Beispiel auf Heroku viel zu viel Dynos laufen. Viel mehr, als wir brauchen wirklich. Ja? Das war jetzt, wir sind jetzt nicht so ein riesen Traffic Service, weil so oft schaut man auf seine Infrastruktur nicht. Mhm. Aber wir haben uns einfach gedacht, wir drehen einfach mal mehr auf, ist von der Kohle her jetzt nicht wirklich, also ist jetzt nicht, macht jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Aber wir haben einfach so viel mehr Auftritt gehabt, als wir auf Heroku wirklich brauchen. Und da ein bisschen durch New Relic durchschauen und die Kosten, die man für New Relic hat, sind schon wieder drinnen, ja. Weil man auf die schöneren Sachen einfach runtergehen, also einfach runtergehen kann auf die richtigen Werte dann.
Wie funktioniert denn das Pricing bei New Relic, bei Heroku? Also ich meine, normalerweise zahlt man doch pro Server.
Ja, pro Server.
Und
du kannst irgendwie...
Zahlst du dann pro Dino?
Na, und zwar du zahlst einen Plan und da darfst du dann on average nur so und so viel Dinos haben im Monat.
Ah, okay.
Das ist limitiert. Was on average dann genau bei ihnen heißt oder wie sie es genau berechnen, ich nehme mal an, sie werden da relativ kulant sein.
Ja.
Weiß ich aber nicht genau, wie das genau bei Ihnen funktioniert.
Also schon adaptiert auf etwas dynamischere Umgebungen auf jeden Fall. Okay.
Wo wir gerade bei New Relic sind, habt ihr euch Skylight mal angeguckt? Das hier von Yoda Katz
von Tilde.
Und Tilde heißt die Company.
Nein, kenne ich gar nicht.
Skylight.io. Ja, da haben sie irgendwie seit ein paar Monaten
gedoktert.
Genau. Beta gab es ganz kurz und jetzt
ist es ist schon relativ lange, was ist relativ lange, aber jetzt schon seit einigen Wochen oder Monaten ist irgendwie im Live-Betrieb und man kann sich ganz regulär anmelden. Ja. Und die für Nicht-Heroku-Kunden hatten sie auf jeden Fall ein interessanteres Pricing-Modell als New Relic.
Genau, Pricing wäre nämlich dann auch noch ein interessanter Punkt, weil sie sind da sehr, sehr offen mit ihren Gedanken und Konzeptionierungen, wie sie das Pricing machen und haben das jetzt auch schon, also ich glaube, jeden Monat kriege ich ja so eine E-Mail und jeden Monat werfen sie halt irgendwie, also machen sie so fundamentale Änderungen an ihrem Pricing-Konzept und gehen da zumindest relativ offen mit um. Was mich direkt dazu der Frage bringen würde, wie das denn dann bei euch aussieht mit dem Pricing. Also worauf basiert ihr das? Wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben grundsätzlich mal Freemium, das heißt, du hast die ersten, du bekommst einfach 50 Builds im Monat, einfach gratis. Keine Kreditkarte, kein gar nichts.
Egal wie lange, also irgendwie.
Egal wie lange die dauern, also einen Build gleichzeitig, also einen concurrent Build. egal wie lange die dauern, und 50 Builds pro Monat. Mhm. Das ist unser Freemium-Plan. Dann fängt es an beim ersten Plan, das sind $49 im Monat und da, das ist dann ein Concurrent Build. Also, aber, also ein Concurrent Build ist einfach, wie viel kann ich gleichzeitig auf Gojib laufen lassen. Und wenn neue Builds dazu kommen, kommen die einfach in die Warteschlangen, werden nach der Reihe abgearbeitet. Aber kein Limit pro Monat, kein User-Limit, kein Projekt-Limit, kein, also das Einzige, was limitiert ist, ist, wie viel kann ich gleichzeitig laufen.
Ja, ja,
und dann kann ich mir einfach um jeweils $50 mehr einen weiteren
Concurrent Build
ja, dazu kaufen.
Das ist halt, glaube ich, auch das einzige Sinnvolle, was man bei so einem Service machen kann, weil wenn, wenn du halt warten kannst, dann ist es wahrscheinlich, dann bist du wahrscheinlich eh nicht so sonderlich groß und dann kannst du halt und nicht so viele Projekte hast, dann kannst du dir wahrscheinlich auch nicht so sonderlich viel für so einen Dienst leisten. Wenn du halt ausreichend Projekte hast und viele Teams, die halt, was weiß ich, in zig Feature-Branches da am Rumdoktern sind, da willst du dann halt schon ein bisschen mehr, mehr Bums haben unter dem Arbeitstag und also es macht auf jeden Fall denke ich Sinn, also mehr Sinn als zu sagen, ja, mit nur 5 Team-Member kostet das dann
also wir wollten da gar nicht anfangen, weil das Problem ist halt auch gerade, was Team-Member so angeht, ist wir besitzen die Daten nicht, die Daten liegen bei GitHub, weil jemand kann auch nicht bei Gojib angemeldet sein, aber trotzdem auf GitHub was pushen, und was machen wir, wenn dort ein Freelancer, der nicht auf Gojib bei Ihnen im Projekt dabei ist, einen Commit reinschreibt und verlangen wir dann
das mehr. Baut also das baut Gojib dann nicht.
Ja, genau. das ist einfach mühsam.
Ja.
Und wir haben gesagt, okay, da besitzen wir die Daten, wie viele Builds gleichzeitig laufen, da haben wir die Daten dafür und auf diesen Daten können wir das Pricing-Modell aufbauen und ist auch fair.
Ich denke mal, das korreliert dann auch am nächsten mit dem, was ihr an Ressourcen letzten Endes ja auch braucht. Ne? Also wenn ihr natürlich mehr Concurrent Builds habt, dann braucht ihr natürlich mehr Server, um über alle Kunden hinweg die Builds halt tatsächlich auch durchzuführen. Ne?
Ganz genau. Also spiegelt die Ressourcen dahin, gehen ganz gut wieder.
Okay. Naja, sind das dann eigentlich Reserved Instances, die ihr habt?
Ein paar davon, ja. Also nicht alle.
Ja.
Aber wir haben es uns einfach ausgerechnet und kaufen halt immer wieder mal Reserved Instances. Also wenn wir sehen, okay, wir brauchen, also ich glaube, was ist 40%? Ich glaube, für die Heavy Use Reserved Instance.
Ja, 30 oder 40, irgendwie sowas in der Richtung.
Ich glaube, 40% der Zeit muss sie laufen.
Ach so, das meinst du, okay. Mhm.
So, also sie muss 40% der Zeit laufen, damit sich's auszahlt, dass du die Heavy Use Instance kaufst. So irgendwie ist das.
Genau, also, also jedes Prozent über dieser 40 spart dann tatsächlich dann Geld. Ja. Also du musst ja bei den Reserved Instance musst du ja vorab einen Betrag bezahlen für 1, 2 oder 3 Jahre, glaube ich, kann man das machen. Wenn ich das nicht ganz falsch
ich glaube 1 oder 3, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Genau, und dann hast du halt je nachdem, keine Ahnung, sag ich jetzt mal 30, 35, 40% danach, wenn du halt länger das halt laufen lässt, dann zahlst du tatsächlich halt weniger, als wenn du das halt einfach so Also es ist abgefahren kompliziert leider, aber
und es gibt halt auch von Amazon selber den Trusted Advisor.
Ja, mittlerweile,
Ja, also wir verwenden den noch nicht, weil es für uns noch nicht, also es passt für uns noch, also und der kostet halt auch irgendwie 10% oder sowas nochmal extra auf die Rechnung drauf, und wir haben nicht das Gefühl, dass wir uns das dabei sparen würden, wenn wir den jetzt verwenden, aber grundsätzlich, das ist halt eine Optimierung, die man, also wir müssen es derzeit noch nicht optimieren, und haben halt teilweise schon Reserved Instances, also wenn wir wirklich sehen, okay, wir haben teilweise Daten dazu, okay, wir sind da ganz locker mal wieder über den 40%, dann nehmen wir uns eine neue Maschine dazu. Und sonst skalieren wir einfach rauf und runter. Wir skalieren halt relativ viel rauf und runter, über den Tag verteilt und am Wochenende halt einfach komplett runter oder halt nicht komplett, aber halt sehr, sehr weit runter, weil am Wochenende kommt halt viel weniger oder halt in der Nacht oder wenn halt, vor allem wenn die Amerikaner schlafen gehen, bis halt Europäer langsam aufstehen, ist halt sehr, sehr wenig. Also es sind halt einige Australier dabei und einige in Asien, aber jetzt kein Vergleich im Verhältnis zu Europa oder den USA. Und also bis hin zu, man sieht, sobald US East oder US West einfach Mittagessen geht. Oder wenn US East einfach aus dem Büro geht um 5 am Nachmittag, wird nochmal schön gepusht, geht nochmal schön alles raus.
Die und dann voll, geht das
Büro.
Ja,
und es sind da ziemlich lustige Kurven, die wir einfach, ich sage eh schon ewig, ich muss da mal einen Blogpost, ich muss das mal wirklich genau analysieren und einen Blogpost mal drüber schreiben. Aber man sieht so schöne Kurven drinnen einfach unter dem Tag, wann wer Mittagessen geht, wann wer aufsteht. Und wann die einzelnen Teile passieren. Also es ist, was klar ist, weil gerade bei uns sieht man das natürlich, und auf GitHub natürlich dementsprechend auch, aber also es funktioniert so von der Skalierung her.
Ja, das ist halt der Vorteil an der Cloud, ne? Mal rauf, mal runter.
Absolut. Ja. Na, absolut. Es würde für unseren Service, also es wird auch nicht anders gehen. Also auch die Art und Weise, wie wir Server bauen, dass wir halt eben Immutable bauen, dass wir sagen, wir bauen halt jedes Mal, wenn wir auf GitHub was reinschieben, auf unseren, also ein spezielles Repository halt für die Backend-Server. Wir verwenden dann Packer. Also wenn euch das interessiert, wie wir die Services genauer bauen oder was in der Workflow ist.
Ja, klar.
Also wir verwenden Packer, das ist ein ziemlich cooles Tool von den Vagrant-Leuten, also von Mitchell Hashimoto, was im Endeffekt, du hast ein JSON-File und das JSON-File definierst du wie bestimmte Bilder. Ein Bilder ist einfach sowas wie auf Amazon, auf DigitalOcean oder für deine VirtualBox-Maschine. Und Provisioner, das sind im Endeffekt irgendwelche Skripte oder Chef oder was auch immer. Und was der macht, der nimmt sich dieses JSON-File und baut dann ein Maschinen-Image, sei es jetzt auf Amazon, sei es auf DigitalOcean, sei es auf VirtualBox oder sonst wo. Und was daran ganz praktisch ist, ist jedes Mal, wenn wir einen neuen, also diese Serverinfrastruktur, wo wir die Builds laufen lassen, nennen wir den Jackpot. Also wir haben das Mothership ist die Hauptseite. Und der Jackpot ist, dass wir verwenden irgendwie solche Chip-Code-Namen für alles Mögliche. Mhm. Und die, wenn am Jackpot ein neuer Commit auf GitHub geht, auf den Master-Branch, bauen wir einfach ein komplett neues AMI, also Amazon Machine Image, und testen das auch gleich durch. Also es wird jetzt gebaut, dann gibt es halt Integration-Tests, dass auch wirklich alles da ist, alles funktioniert, alles läuft.
Wie lange dauert so ein Build, wenn ich mal fragen darf?
90 Minuten ungefähr. Ja. 90 Minuten, was uns noch viel zu lang ist. Also wir wollen das jetzt noch aufsplitten in verschiedene Teile. Das Problem dabei ist auch, wenn wir Ruby-Code zum Beispiel verändern, also einfach nur die Skripte, die den ganzen Build anleiten, aber nicht wirklich die virtuellen Maschinen verändern, dann dauert das immer noch 90 Minuten, was uns viel zu lang ist. Mhm. Und das werden wir jetzt über die nächsten 2-3 Monate mal aufsplitten, dass das einfach schneller geht. Aber selbst das, also mit 90 Minuten ist... Es geht schneller, als es sich anhört, weil normalerweise man stellt das rein, arbeitet halt irgendwas anderes, dann ist es fertig und dann ist wirklich die Maschine fertig.
Ich würde mal behaupten, es gibt wahrscheinlich Software-Projekte, wo der Build 90 Minuten dauert und du hast noch nicht die Infrastruktur drumherum getestet.
Und das ist halt wirklich, also die 90 Minuten sind halt auch, also da wird halt einfach so viel installiert, da wird einfach irrsinnig viel installiert und das kann man schon parallelisieren und schneller machen, aber es dauert das. Sowas dauert dann einfach seine Zeit, weil die Maschine wirklich komplett neu gebaut wird. Also da wird alles neu gebaut, alles neu reininstalliert, alles neu runtergeladen. Und sobald das fertig ist, was aber an dem ganz cool ist, ist, wir haben dann einfach halt eine Liste von AMIs, die im Endeffekt halt widerspiegeln einen bestimmten Commit auf den Masterbranch. Und was wir machen können, ist, wir sagen, welches AMI wir aktiv schalten. Also wir sagen, also wir haben dann noch ein, also das passiert noch manuell, also das passiert nicht automatisiert, sondern wir gehen dann irgendwann her und sagen, okay, wir wollen jetzt das andere, das neue AMI releasen, schalten das aktiv, gehen her, schalten alle alten Maschinen ab, also beziehungsweise sagen den Maschinen, okay, lasst, was ihr noch habt, lauft das durch und dann schaltet es euch ab und schalten das AMI um auf das andere aktive und ab dem Moment nimmt unsere Scaling-Infrastruktur einfach das neue AMI her und skaliert mit diesem nach oben. Und was das Nette daran ist, ist, also wir verwenden kein Puppet oder Chef oder irgendwas, um Server, die wirklich schon stehen, abzudaten oder zu verändern, sondern halt Server sind bei uns halt komplett immutable. Das heißt, wenn der einmal gebaut worden ist, wir greifen den nicht an, wir verändern den nicht, es gibt keinen SSH-Access rein, wir gehen dort nicht rein, wir machen nichts, also auf dem Host selber. Ja. Und das hat halt den riesen Vorteil, dass wir wissen, wenn wir 10 Server vom selben AMI hochstarten, dann verhalten sich alle 10 Server gleich, weil das ist einfach, das sind genau dieselben Daten, da kann nichts unterschiedlich sein. Mhm. Es kann beim Deployment, weil bei Puppet oder Chef, es kann halt immer irgendwann einmal was daneben gehen, es kann immer mal, dann ist vielleicht einmal das Netzwerk da ein bisschen langsamer und dann geht die Installation dort daneben. Oder irgendwas kann immer sein. Ja. Und das kann halt in dem Moment, in dem du es wirklich vom selben Maschinen-Image startest, also sofern Amazon nicht halt irgendein Problem hat und wegstirbt, was bis jetzt noch nicht wirklich war, dann hast du genau dieselbe Maschine.
Das geht wahrscheinlich auch deutlich schneller. Also aus einem AMI die Maschinen starten, ist natürlich immer die gleiche kurze Zeit, die dann dauert im Vergleich zu, man startet ein blankes Image und provisioniert die dann jedes Mal from scratch. Das ist natürlich auch Quatsch. Also
wenn man sich
in der Cloud, in so einer Cloud-Umgebung befindet, macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Also das
muss man ganz machen. Genau. Vor allem, wir haben sie vorher schon durchgetestet. Es ist getestet, bevor es ein AMI wird. Und wenn die Tests nicht durchlaufen, dann wird daraus schlicht und einfach kein AMI. Der Build fehlt und wir kriegen es mit. Ja. Und das ist halt, also es kommt, du hast halt immer noch diesen Testzyklus, das halt, also wir können wirklich Server komplett durchtesten und wenn es nichts ist, werden die einfach automatisch wieder entsorgt und sind einfach weg.
Genau, dann gibt
es nicht mehr, dann muss
jemand fixen.
Genau, aber es ist alles nur im Repo, aber ich muss wieder nur in meinem Repo fixen, ich muss nicht in einen Server reingehen und den fixen, sondern ich muss in meinen Repo gehen, schiebe halt eine neue Version rein und die das halt updatet oder in einen Fix reinspielt und dann geht das wieder automatisiert raus und im Endeffekt Das ist halt für uns extrem wichtig, also sowohl für uns im Team, also finde ich etwas, das wir halt sehr, oder dass wir sehr, sehr stark nach außen tragen wollen und auch müssen, dass sich das Team immer nur darum kümmern muss, was ist in meinem Repository? Was habe ich in meinen verschiedenen Branches, was habe ich in meinen Features? Und alles danach sollte eigentlich durchautomatisiert sein. Also vom Deployment über Skalierung bis zu Metrics und Notifications sollte alles komplett durchautomatisiert sein. Und ich möchte, dass sich das Team nur darum kümmert, was ist in meinen unterschiedlichen Repositories oder Branches drinnen. Okay. Weil im Endeffekt, wenn ich immer im Hinterkopf haben muss, passt alles mit meinen Servern, muss ich das vielleicht dort reinspielen, muss ich vielleicht das machen, aber wenn ich das releasen will, muss ich vielleicht das noch machen. Das kostet alles so viel Zeit, so viel Fokus. Und ich will, dass sich jeder im Team konzentrieren kann auf das, was ist der nächste Schritt, was muss jetzt in unserem Source Code besser werden, was kann man besser machen. Und wir sind noch nicht hundertprozentig dort, aber schon sehr, 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 sehr weit dort und fast immer dort. Also es gibt wenig Sachen, wo wir uns wirklich noch wirklich Gedanken machen müssen um die Infrastruktur, weil wir wissen halt ja, also PagerDuty und New Relic und Librato Metrics, das sind noch andere Services, die wir halt verwenden. Also Librato ist für uns extrem wichtig für unsere ganzen Metriken. Also sowohl, was ganz cool ist, ist, dass sie von Heroku irrsinnig viel reinlesen. Also Heroku spielt halt alle möglichen Metriken zu Memory-Verbrauch und Last und alles mögliche einfach raus. Schreibt es einfach ins Log rein. Librato liest das Log einfach ein, passt das und macht einfach Graphen draus. Und wir pushen extrem viel Daten aus unserem Backend-Service beziehungsweise aus den Amazon Cloud-Daten und auch einfach Business-Metriken, also wie viele Builds laufen gerade und so weiter und so fort. Und wie viele Builds sind letztens fehlgeschlagen oder funktionieren? Wie lange ist die durchschnittliche Buildzeit und sowas? Das pushen wir alles in Librato rein und haben halt darauf dann teilweise Alerts laufen, die, wenn zum Beispiel irgendwelche Queues überlaufen, einfach zu viel drinnen ist, feuern und uns Bescheid geben und sagen, okay, wir sollten uns das anschauen. Und dann muss ich mir nicht wirklich, ich muss mir nicht wirklich darüber nachdenken, weil ich weiß eh, dass wenn irgendwas los ist, dann sagt mir das System eh, Achtung, schau dir das jetzt an. Und was ich persönlich, ich finde es sehr befreiend irgendwie, dass ich mich nicht, oder dass man sich nicht mehr so drum kümmern muss, ja, oder nicht mehr so dran denken muss ständig, weil das macht das automatische System. Und bis hin zu Health-Checks. Also wir haben Health-Checks drinnen, wo wir sagen, wenn der Ping auf einem von unseren Build-Servern über 60 Millisekunden zu Google ist, dann wird der Server einfach abgedreht und fertig. Oder wenn der Load halt zu hoch ist, wird er einfach abgedreht und fertig. Weil ich will mich nicht damit herumärgern müssen, wenn das Netzwerk irgendwo im Amazon Data Center langsam wird, sondern wenn die Maschine zu langsam wird, dann kümmern wir uns einfach nicht mehr drum, schalten es ab, neue Maschine rein und fertig.
Das heißt, ihr habt in dem Sinne auch gar keine dedizierte Ops-Abteilung, sondern ihr habt das so weit weg automatisiert, dass das im Grunde einfach von den Entwicklern gemacht wird.
Ja, also ich bin, was jetzt das ganze Thema so DevOps angeht und so weiter, ich finde es sehr, sehr sinnvoll, den Gedanken DevOps, wobei das Problem, was ich mit DevOps habe, ist, dass manche Leute es sehen als, naja, Operations können ja jetzt auch meine Rails-Entwickler machen. Das ist es definitiv
nicht. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Das ist korrekt, ja.
Also das ist, ich kann mir nicht einfach meine Ops-Abteilung komplett einsparen, sondern was ich halt mache, ist, dass ich mir halt richtig, richtig gute Sys-Admins hole und anstatt, dass die halt in den Server reingehen und dort halt direkt ihre Sachen machen, machen sie es einfach über das Repository. Was den netten Vorteil hat, ist, dass jeder im Team hat denselben Workflow. Jeder im Team macht Feature-Branches, werkelt an Files im Endeffekt, an Text-Files, an Code, an Source-Code herum, ja. Stellt einen Pull-Request, der wird gemerged und deployed. Und das ist jetzt wurscht, ob ich das mehr Operations mache oder mehr auf der Rails-Ebene mache oder Frontend-Leute. Aber jeder Frontend-Engineer bei uns hat einen Workflow, der sehr, sehr knapp an dem ist, was jeder, der bei uns halt auf den Build-Servern arbeitet, macht. Also da ist nicht von der Entwicklung her nicht viel Unterschied, weil im Endeffekt sind es nur Textfiles, die ich zwischen verschiedenen Git-Branches herumschiebe. Und diese Textfiles ist halt dann Source Code oder Bash Scripts oder was auch immer. Und was ich finde, ist, dass dadurch, dass du so einen ähnlichen Workflow hast, verstehen sich die Leute besser. Sie verstehen besser, was, wenn wir im Stand-Up sind und einer sagt, ja, ich habe da halt noch meinen Feature Branch, da arbeite ich an dem, ist einfach zu sagen, als ich sage, ich muss halt noch Server XYZ rein und irgendwelche Sachen updaten. Ja?
Vor allem, wenn alle durch die gleichen Mechanismen durchgehen, dann bist du ja auch deutlich effizienter da drin, diese Sachen zu optimieren, weil ne, wenn du das einmal optimierst, optimierst du es für alle und hast halt nicht verschiedene
Flows
Ja. Was bezüglich so Architektur, Infrastruktur, wie kommen denn dann die Build-Jobs? Also du sagtest ja, dass ja diese AMIs verändern sich nicht. Da kommt auch nicht noch irgendwie Konfiguration drauf, wenn die dann tatsächlich gestartet werden? Oder?
Nein, also das kommt alles mit beim Bauen.
Das heißt, die sind wirklich komplett statisch. Dann würde mich zum Beispiel interessieren, wie erfahren die denn dann von neuen Builds, die sie ausführen sollen?
Also wir haben im Endeffekt, wir haben einfach einen also wenn die Server aufstarten, wir haben einfach Sidekick gestartet, einfach ein Sidekick-Client.
Auf den AMIs.
Auf den AMI-Servern, genau. Ja. Das ist einfach ein Cron-Job, der halt einfach, also halt ein Init-Job, der einfach, wenn der Server gestartet wird, startet sich der einfach, hängt sich in Sidekick rein und fängt einfach an, nach den richtigen Queues zu lesen und zieht dann die Jobs rein und arbeitet
dann. Also okay, also das heißt, der Sidekick benutzt ja Redis als Queuing- und Datenbanksystem dahinter und das ist dann einfach euer Redis, den ihr auch über, der hat auch dann als Heroku-Add-on bei euch läuft?
Genau. Also es ist kein Heroku, wir haben nicht das Heroku-Add-on drinnen, sondern wir haben es halt extra davon gekauft, wir zahlen halt extra dafür. Aber ja, genau, also wir verbinden einfach, also Sidekick, der einfach, also von die Redis-Applikation schiebt einfach die Builds in Sidekick rein und die werden im Hintergrund gelesen und abgearbeitet und da wird halt dann regelmäßig Log, also jedes Mal, wenn ein Log-Output kommt, wird das wieder zurückgeschrieben auf die Web-App, auch über Sidekick und ins Log bei uns reingespeichert, also in Datenbank gespeichert und dann geht es halt über Pusher-App, geht es dann raus.
Benutzt ihr dann Sidekick Pro, vermute ich mal?
Ja.
Ja, okay, also diese nette, also ich weiß gar nicht, 500 €, Leute, was das irgendwie im Jahr kostet. Also
auf jeden Fall ein Witz.
Es ist ein Witz.
Ja,
also absolut, um das halt zu unterstützen. Also ich meine, die freie Version ist ja schon großartig. Also mit welcher Energie da das halt vorangetrieben wird. Und,
absolut. Ja, also wir haben auch lang genug einfach die freie Version genutzt und bin sehr, sehr happy, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir halt da ein bisschen wieder Kohle zurückgeben können. Ja. Also das Ding ist echt richtig, richtig, richtig gut.
Ich finde ja schon fast, das kann man schon fast so bezahlen, dass wenn man die Pro-Features gar nicht bräuchte, einfach nur um absolut sicherzustellen, dass er da weiter dran gearbeitet wird. Weil das ist einfach ein ziemlich cooles.
Absolut. Also was bei uns im Endeffekt auch wirklich, meine Reliability ist für uns ganz, ganz nett und wichtig, aber wir haben halt auch selber Retries eingebaut auch. Aber es ist ein großer Teil davon ist auch einfach zurückgeben an ihn, weil er halt wirklich super ist. Ja.
Ja. Und wie ist das dann, wenn der Build jetzt abgeschlossen ist auf der Maschine, dann fährt die dann wieder runter? Dann wird die direkt wieder platt gemacht. Also im Grunde
ganz genau.
Und das läuft dann auch über Sidekick?
Der LXC-Container wird platt gemacht.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, nein. Also wir haben einfach im Endeffekt halt innen einen Sidekick-Worker, den wir haben, der den Build anstößt. Der startet am Anfang die Maschine, führt den ganzen Build aus, schreibt alle Daten wieder über Sidekick zurück.
Ah, okay.
Und ganz zum Schluss einfach wird die vor allem einfach zugemacht. Und wird alles gelöscht und das war's dann. Ah, okay. Und der arbeitet den nächsten Tag.
Okay, das heißt, der Sidekick Worker läuft auf dem Host, ja?
Ja, genau.
Genau, okay. Sidekick Worker läuft auf dem Host und kümmert sich das eben vom Starten bis zum Durchführen und alles zurückspielen und dreht dann nachher wieder alles ab und ja, geht halt auf die nächste.
Okay, cool. Und die LXC-Container, vielleicht ist das schon klar geworden, mir ist das noch nicht ganz klar geworden, auch mit Packer gemacht oder fahrt ihr die einfach selber hoch? Oder
das sind unsere eigenen, also da haben wir einfach ein eigenes Skript. Also wir haben sie nicht umgestellt, wir sind jetzt gerade dabei und haben jetzt erste Schritte damit gemacht, das Ganze auf Ansible generell. Also derzeit sind einfach Bash-Scripts, die den ganzen Host aufsetzen. Also im Endeffekt, Packer ruft einfach ein Bash-Script auf und das Bash-Script setzt halt das ganze System auf und testet alles durch.
Okay.
Das ist halt ein über 2 Jahre entstandenes und halbwegs sauber gehaltenes Bash-Script und halt gleich also nicht nur eines, sondern es ist halt in mehrere aufgeteilt. Wir sind gerade dabei, das auf Ansible umzustellen. Mhm. Ist jetzt ein bisschen, oder haben wir jetzt einmal damit angefangen, einer von uns hat einmal angefangen, Sachen auf Ansible zu migrieren und das wird ein erster Schritt sein und im Endeffekt, wie wir die LXC-Maschinen machen, ist, wir starten halt eine LXC-Maschine, hängen uns dort halt auch wieder mit SSH rein und führen dort auch drinnen wieder einfach ein Shell-Script aus, das das macht. Das ist alles sehr, sehr entstandene Infrastruktur, die gut funktioniert, also sie funktioniert sauber, aber die wir jetzt auch, also vor allem der Umstieg jetzt von, wir sind halt zuerst ich alleine, dann war der Ben als erster dabei. Der übrigens ein großer Fan ist, hat er mir vorher noch gesagt, soll ich extra ausrichten.
Ja, cool, vielen Dank.
Cool. der, also wir wachsen jetzt halt immer mehr im Team und der Marco noch dazu kommen, ist ja dieselbe Infrastruktur und es geht noch mit Bash-Scripts und so weiter, aber irgendwann einmal jetzt wird es schon an der Zeit, dass wir das halt auf irgendwas umstellen,
ja, dass
da ein bisschen sinnvoller ist. Und da war Ansible, der für das, für den Einsatzzweck, den wir haben, klingt Ansible oder hat Ansible nach dem sinnvollsten Weg ausgeschaut.
Okay, ja, ich glaube, die Umstellung auf was anderes ist, solange es noch läuft mit Bash, auch eine gute Idee. Weil wenn es dann nämlich nicht mehr läuft und wehtut, dann ist es schon zu spät.
Dann wird es auch stressig.
Absolut, ja.
Beim Thema LXC fällt mir spontan das Thema Docker ein. Habt ihr euch damit irgendwie auseinandergesetzt, ob das für euch eine Option ist?
Absolut, absolut. Also ich habe es mir auf jeden Fall selber auch angeschaut, schon öfters. Und wir sind jetzt nächste Woche auf der DockerConf, die sicher sehr, sehr leidend wird.
Ja.
Aber das Problem bei Docker für uns derzeit ist, Docker ist sehr, sehr gut, einzelne Prozesse zu abstrahieren und einen einzelnen Prozess auszuführen. Wir brauchen aber komplette VMs und das komplette OS. Und das war zumindest, als ich mir Docker damals angeschaut habe, so Ende des Jahres und immer wieder mal so ein bisschen reingeschaut habe, noch nicht so wirklich simpel möglich mit Docker.
Okay.
Längerfristig, also Docker ist, also ich gehe mal davon aus, dass wir früher oder später auf Docker umsteigen werden, weil einfach Docker halt das Tool ist, das halt Container einfach antreibt. Also es scheint zu gewinnen, es scheint das Tool zu werden, dass da am meisten Traction hat und am meisten Leute einfach verwenden.
Ja, für euch ist ja vor allem auch dann relevant, dass es da viel, viel Tooling gibt und viel Community drumherum gibt, ne? Also das technisch ist das ja mit LXC, also es ist ja LXC, es ist ja auch alles irgendwie, also die kochen ja auch nur mit Wasser, aber letzten Endes ist es ja wahrscheinlich dann auch einfach das ganze Ökosystem drumherum, was es da an Tooling und Support gibt, was es dann attraktiv macht letzten Endes.
Keine Frage, ja. Und das ist auch eben, also es wird derzeit, wir haben es uns angeschaut, wir müssten mehr Zeit in rein investieren und es würde uns derzeit nicht so viel bringen. Deswegen machen wir es derzeit schlicht und einfach nicht. Aber ja, wie gesagt, also wir sind jetzt nächste Woche auf der DockerConf, um genau uns das wieder anzuschauen und dabei zu bleiben, mit den Leuten zu reden. Also super geile Technologie, super interessante Leute und ist für uns, also ich habe jetzt keinen Zeitplan dafür, aber ich wüsste derzeit keinen anderen Weg, als früher oder später auf Docker umzusteigen, weil Docker dürft halt den, also ich sehe kein anderes Tool, das an Docker jetzt langfristig herankommen wird oder äquivalent ist. Also ich glaube, wir werden da früher oder später einfach umsteigen.
Also im Moment ist viel beobachten, gucken, bis sie weit genug sind, um euch optimal zu unterstützen und dann den Umstieg zu machen. Okay, cool.
Genau. Cool. Einfach auch, wenn wir sehen, wir müssen halt auch den Mehrwert sehen, weil es ist halt auch wieder das. Also wenn es halt nicht wirklich viel bringt und einfach andere Leute andere Sachen unseren Kunden kurz und auch mittel- oder langfristig mehr bringen, dann werden wir es noch nicht machen. Aber früher oder später wird uns, also wir würden es gerne machen. Also wenn ich könnte, hätte ich es heute schon auf Docker umgestellt, was noch cool ist. Aber wir müssen halt genau, das ist halt genau wieder das Thema, was bringt am meisten?
Ja.
Was sollte man machen und was macht nicht so viel Sinn?
Okay, cool.
Puh, krasse Scheiße.
Ja, irgendwie krasse Scheiße, aber auf der anderen Seite auch überraschend simpel, so ein bisschen.
Ja, nein, das war's. Also das Komplexe an sowas ist halt auch, es muss halt einfach wachsen, du musst halt einfach viel Erfahrung sammeln bei dem. Das ist halt auch das, weil du hast halt tausend Sachen, die halt irgendwie genau richtig eingestellt werden müssen und halt irgendwie die MongoDB-Parameter genau so einstellen, dass sie halt funktionieren und dass es halt in Scale oder auf dem, also und halt über alle möglichen Sachen hinweg, ja. Dass alle Ports genau schön passen, dass nicht irgendwo sich, also dass alles schön rauf und runter fährt, einfach das Zusammenspiel aus der ganzen Infrastruktur, das ist das ganze Schwierige, ja. Und dann natürlich der ganze Teil Usability und für Leute ist einfach halt leicht zu erklären, ja. Jetzt von technischer Seite, es ist jetzt nichts, also jetzt nichts dabei, was jetzt die wahnsinnige Hexerei ist, aber es dauert halt einfach ewig und ewig und ewig, bis man zu einem Punkt ist, dass das einfach wirklich gescheit funktioniert. Also man muss einfach, es ist einfach viel zum Lernen. Und ich meine, man merkt es ja auch, also für alle Leute, die sich selber Testinfrastruktur aufsetzen, das ist, die funktioniert am ersten Tag noch nicht perfekt. Das muss sich einfach einspielen. Und das muss sich halt bei uns noch viel. Aber dafür das Nette ist halt natürlich jetzt bei uns, dadurch, dass wir es halt für so viele Leute machen schon, es funktioniert halt einfach. Ja? Und wenn man halt, also in den meisten Fällen, und wenn man halt nicht irgendwelche komplett anderen Sachen macht oder komische Sachen macht, dann geht es einfach. Ja? Und das ist auch ganz gut zu wissen, für uns auch, aber sicher auch halt für Leute, die uns ausprobieren. Wir machen es halt schon so lange und für so viele Leute und es funktioniert für so viele Leute. Es ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch und so wie bei euch auch, was ihr schon über uns zugelaufen habt, dass es einfach funktioniert. Ja. Weil einfach schon 1000 Leute davor da waren, bei denen es vielleicht einmal nicht funktioniert hat, und dann haben wir es halt gefixt.
Ja, und selbst wenn es nicht funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch extrem hoch, dass das, was nicht funktioniert, viel, viel weniger ist, als das, was bei dir selber nicht funktioniert.
Ja. Okay. Ja, vor allem musste ich auch nicht selber drum kümmern.
Ja, also wenn du so ein Jenkins, also da sind ja viel mehr Sachen, also es kann ja immer mal sein, dass irgendwie du einen Spezialfall hast, keine Ahnung, irgendwas nicht läuft, ne, aber das ist halt ein ganz kleiner Teil und nicht zu vergleichen mit dem Aufwand, den du betreiben musst, wenn du es komplett selber aufsetzt.
Ja, ja, klar.
Das meine ich.
Ja, ja, ja. Gut. Ja. Es waren ein bisschen viele, also es fehlten ein paar, ja, egal. nee, also, ach ja, oh Gott, Jenkins, oh, das war... Das dauert immer ein, zwei Tage, das aufzusetzen, und alle zwei, drei Wochen geht es immer so richtig kaputt. Ach,
und dann aktualisieren, das ist alles nicht hübsch.
Ja, ja. Und das, ja, abgesehen von, dass das Interface halt eine Katastrophe
ist.
Genau.
Ja, genau.
Und wie du das halt auch anfangs gesagt hast, also diesen Fokus da, eine coole User Experience für die Developer hinzulegen, die das halt benutzen, das ist halt allein das ist schon ein Grund, da $50 auszugeben für, weil.
Definitiv.
Also, ja. Ach, Ding ist einfach schlimm.
Vielleicht nochmal so zum Abschluss ein bisschen über dieses User Experience Zeug reden. Habt ihr da dediziert jetzt aktuell Leute für die das machen? Was habt ihr da für einen Prozess? Macht ihr irgendwie User Testing? Ist das eigentlich alles nur so aus euch selber raus? Wie läuft das da ab?
Also ja, haben wir. Also wir haben jetzt vor kurzem bei uns ein neuer Frontend Typ auch angefangen, der Roman, der sehr viel Erfahrung auch mit User Tests hat. Der konkret schlicht einfach das zum einen auf der Uni einfach schon gemacht hat und danach in verschiedensten Firmen einfach viel User-Testing und Usability und sowas schon gemacht hat. Und eine neue Designerin hat bei uns auch begonnen, die Ines, die auch einfach sehr viel im Design und Usability schon gemacht hat und noch viel mehr in die Richtung gehen möchte. Die zusätzlich halt zu Alex und Mani, die das bei uns vorher schon gemacht haben. Und damit, also es ist eine Mischung aus zum einen halt viel Feedback sammeln von Kunden. Also wir sind halt super viel in Kontakt mit Kunden, schreiben denen immer wieder mal, machen immer wieder mal User-Interviews mit einfach bestehenden Kunden und fragen sie halt auch ständig nach Feedback und haben einfach auch schon viele Kunden, weil wir halt mit vielen schon so lange reden und einige haben, die halt einfach schon über ein Jahr oder eineinhalb Jahre bei uns dabei sind. Was für eine Firma, die jetzt seit eineinhalb Jahren das wirklich quasi professionell macht, schon relativ lang ist. Mhm. Die vertrauen uns auch schon so und die sagen uns, wenn irgendwas nicht passt. Ja. Also wir kriegen einfach irrsinnig viel Infos von den Leuten direkt, die es benutzen und fragen auch jeden, also ob sie uns irgendwas sagen können. Ja, wir brauchen halt diese Infos, um es besser machen zu können. Also wenn es irgendwas gibt, mir sind die Leute, die mir ewig lange E-Mails schreiben, was man alles besser machen kann, das sind die besten Leute, die es gibt, weil da kann ich wirklich was tun dagegen. Also da kann ich wirklich, das kann ich nehmen und da können wir wirklich was daraus ableiten. Und die sind, also die kriegen Sticker ohne Ende und was auch immer wir haben. Also die sind wirklich, wirklich dankbar. Ja. Weil sonst, also wenn es halt jemandem nicht gefällt und er sagt es mir halt nicht, dann kann ich halt nicht viel dagegen tun. Also ich kann halt nur irgendwann rauslesen, okay, es gibt halt vielleicht viele Leute, die es dann nicht mögen, aber ich kann nicht viel rauslesen daraus. Ja?
Macht ihr das auch?
Und dann,
macht ihr auch irgendwie so User-Tracking im Sinne von, dass ihr euch irgendwie so in Metriken oder sonstigen Sachen anschaut, wie die Benutzer mit eurer Seiten oder mit euren Seiten interagieren und sowas?
Ja, ja, klar. Ja, machen wir also von Google Analytics, Mixpanel, das wir verwenden. Wir haben bis hin zu, dass wir Daten in Google, also halt, also jetzt nicht User-Daten, aber halt so Daten über den ganzen Service hinweg, wie viele Builds damit durchkommen, wie viele neue User sind reinkommen und so weiter, in Google Docs reinhauen, einfach in einem täglichen Task und verschiedenste Metriken über alles Mögliche hinweg sammeln. Also wir verwenden auch Intercom sehr viel, wenn ihr das vielleicht kennt. Nee, das ist im Endeffekt ist ein Service, du hast dort zwei Sachen. Zum einen so Support, das heißt, ich kann einfach einfach Support-Messages, also wenn man an uns E-Mails oder Support immer schreibt, geht das alles über Intercom. Mhm. Und zum Zweiten kann man Intercom auch halt Tracking oder auch User-Daten reinpushen. Das heißt, wenn Leute einen neuen Bild machen oder wenn sie irgendwie den Plan updaten oder alles Mögliche machen, dann nehmen wir halt bestimmte Daten und schieben das in Intercom, dass wir einfach sehen oder filtern können, dass diese User haben in den letzten 20 Builds 50% Failed Builds oder 80% Failed Builds und insgesamt vielleicht auch 90% Failed Builds, dann gibt es ein Problem. Oder diese User haben überhaupt nur 20 Builds und alle davon sind fehlgeschlagen, dann haben sie wahrscheinlich ein Problem. Dann schicken wir ihnen eine Nachricht und sagen, hey, Können wir euch irgendwie helfen? Gibt es irgendein Problem? Du hast noch keinen grünen Bild geschafft.
Da fällt mir gerade ein, unterscheidet ihr zwischen verschiedenen Bildfehlern? Weil also es gibt ja häufig schon mal das Problem, dass halt bei einem, keine Ahnung, bei einem Bundle-Install irgendwas abkackt, weil, keine Ahnung, irgendwas, was weiß ich, irgendeine Native Extension konnte nicht gebaut werden oder sowas.
Ja.
Was ja vielleicht nochmal eine andere Art von Fehler ist, als wenn tatsächlich mein Bundle Exec Rake irgendwie auf die Nase fällt. Also unterscheidet ihr das da auch nochmal? Oder ist
also
das einfach
nicht,
alles Fehler?
Nicht. Also wir haben nicht in der Art und Weise, wie wir es speichern, zwangsläufig. Also das ist einfach ein Fehler, egal was die fehlschlägt. Aber was wir gebaut haben vor ein paar Monaten, ist so eine automatisierte Fehler-Detection. Das heißt, was wir hergehen, ist, wenn ein Bild fehlschlägt, wir haben einfach eine Liste von, ich glaube, inzwischen ungefähr 20 Regexes im Endeffekt, die halt einen bestimmten Fehlerfall abdecken. Die halt dann das letzte, wenn ein Bild fehlschlägt, das letzte Log hernehmen, der Regex geht einfach drüber und schaut, finde ich diesen, also passt, match ich einfach drauf. Wenn ja, dann zeigen wir unter dem Bild einfach eine Fehlermeldung dazu an. Als Beispiel, Native Extension funktioniert nicht von einem bestimmten, also die Debugger-Gems zum Beispiel. Wenn du eine neue Ruby-Version verwendest, gehen ganz gerne die Debugger-Gems einmal wieder nicht.
Ja. Debugger auf der CI-Umgebung ist natürlich auch immer eine tolle Idee.
Ja.
Das ist richtig.
Aber dann blenden wir halt einfach ein, hey, das geht nicht. Oder zum Beispiel ein Gem wurde gejankt. Ja? Das gibt es halt auch immer wieder mal. Gem could not be found. Ja? Das war am Anfang, wir haben halt relativ viele Support-Messages bekommen, wo halt drinnen stand, oder relativ viele, halt immer wieder mal. Ganz lustig ist dann, wenn so ein wirklich ein riesengroßes Gem einmal, irgendwie so JSON-Gems oder sowas mal gejankt werden. Das ist dann lustig, wenn dann irgendwie jeder Bild fehlschlägt. Ich meine, haben wir zum einen Caching drinnen bei uns, das heißt, das ist nicht so das Problem jetzt, wegen dem Caching, aber auch jetzt zeigen wir halt einfach eine Fehlermeldung an. Ja? Wenn das einfach gejankt wurde oder nicht gefunden wurde, sagen wir mal, hey, kann sein, dass das Gem nicht da ist, bitte schon nach auf RubyGems, ob das Gem weg ist. Ja. Wenn ja, bitte upgrade.
Also ich meine, so alleine schon eine Unterscheidung zu haben von irgendwelche Kommandos vor, also irgendwelche Setup-Kommandos sind fehlgeschlagen. Das ist ja schon mal, also da muss man noch nicht mal so ein Regex machen oder so, um einfach nur zu sehen, okay, das ist irgendwie so eine Setup-Phase, wo da was schiefgelaufen ist. Oder sind halt tatsächlich meine fachlichen, funktionalen Tests, die da jetzt gerade auf die Nase gefallen sind. Ne?
Und das ist sicher auch, also das, was zum Beispiel, was wir jetzt gerade am Überlegen auch angefangen haben, ist alles, was jetzt so Notifications angeht, ja. Dass wir im Endeffekt, was wir jetzt machen, ist, wir schicken, wenn der Bild fehlschlägt, schicken wir eine E-Mail raus und sagen, was funktioniert nicht. Oder wenn ein Bild vorher fehlgeschlagen hat und jetzt wieder funktioniert, schicken wir eine E-Mail raus, okay, geht jetzt wieder. Mhm. Das ist aber, und ich meine, es gibt auch Hipchat und alles Mögliche, wo ein bisschen mehr Notification rausgehen. Aber wo wir längerfristig hinwollen, ist das, oder woran wir überlegen, ist, dass immer ein bisschen Event passiert, dass ich sagen kann, wenn Setup-Kommandos fehlschlagen, dann schickst du dorthin. Wenn mein Deploy beginnt, schick bitte dorthin eine Nachricht und so weiter und so fort, dass ich das ein bisschen besser konfigurieren kann, wann, zu welchem Zeitpunkt bekommt wer welche Nachricht genau, dass es ein bisschen klarer ist. Das ist definitiv etwas, das super wichtig ist und vor allem jetzt auch, wo immer mehr Teams halt einfach größer werden, wird es immer wichtiger, weil wenn du halt irgendwie super viel Builds drüber schiebst und dann gehen halt einfach irrsinnig viele mal daneben auf Feature Branches, was ja voll okay ist, dann möchtest du aber nicht ständig E-Mails dazu bekommen.
Ja, ja.
Und da haben wir schon, also wir bauen da immer mehr, dass man sagt, man kriegt nur die Masterbranch-Builds und seine eigenen und so weiter. Aber gerade was Notification-Thema angeht, weil es halt super wichtig ist, das ist halt einfach, wie die Leute unser System wahrnehmen und Informationen über uns bekommen. Und das muss halt einfach passen, weil wenn es nicht passt, dann ignoriert man irgendwann die Nachrichten einfach.
Ja, ja, genau, das ist halt das große Problem. Ja.
Genau.
Dann, wenn das dann zu viel Noise ist, dann ist dann auch egal. Dann schaltet man irgendwie alles ab und dann kommen die wichtigen Nachrichten auch nicht mehr durch.
Genau.
Kenn ich.
Wenn alles gleich ist, ja, ja, auch schon alles gehabt.
Naja.
Genau. Da muss man halt super aufpassen. Das ist einfach wirklich, wirklich gut. Nur genau die richtigen Infos für die richtigen Leute ist.
Ja, cool.
Cool.
Tja,
ich bin glücklich mit
den Augen. Ich bin auch glücklich. Ich glaube, wir haben alles, oder? Hast du noch irgendwelche Dinge hinzuzufügen? Meinst du, wir haben irgendwas vergessen?
Nein, ich glaube, das war schon ziemlich viel. Ja, also
ja, auf jeden Fall.
Ich bin auf jeden Fall glücklich, ja.
Ja, cool. Ja, dann lassen wir mal die Jungs schon wieder rein,
genau.
Und die Mädels. Dann können sie weiter kickern, trinken und quatschen. Ja, und bei dir vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sehr viel Laune gemacht, ja, und echt absolut. Extrem spannend, was ihr da macht.
Genau.
Ja.
Bis auf diese kleine technische Unterbrechung,
ja.
Hat es ja auch erstaunlich gut funktioniert.
Ach so, ja.
Bin mal gespannt,
was ich bin auch auf Feedback gespannt, von den Hörern.
Ja.
cool. Gleich dann irgendwann nochmal.
Alles
super. Klar. Und dann, ja, vielleicht sieht man sich ja bei dem einen oder anderen Event nochmal in Persona.
Absolut, wollte ich ja sagen, ja. Also ich hoffe, das geht sich mal aus. Wäre sehr, sehr cool. Würde mich freuen, ja.
Definitiv, alles definitiv. Und ansonsten, ja, ihr sucht Entwickler, Wien und Boston, ne? Wien,
genau, aber generell auch schon. Wenn Boston Leute, wenn coole Entwickler generell nach Wien kommen, einfach mal besuchen, sie sollen uns Bescheid geben. Wir haben ein Team, das immer, sich immer freut, mit neuen Leuten auf ein Bier zu gehen. Also, ja, die sollen sich einfach bei uns und antwittern, wir gehen immer gern mit Leuten auf ein Bier.
Sehr gut. Gut,
oder das war eine Ansage. Oder haben Mate im Büro und Bier im Büro. Also, wenn wer vorbeikommen möchte und cool ist, soll er sich einfach bei uns melden. Alles, wir haben die Leute immer gern bei uns.
Super. Judy, ja, dann danke Flo und viel Erfolg weiter. Okay.
Dankeschön, ja.
Wir sagen mal bis zum nächsten Mal. Ne?
Bis zum nächsten
Danke
Mal.
Danke für die Einladung, ja.
Gerne.
Ciao.